ganze Jahr nicht Wakeboard gefahren und habe mich 6 Monate nicht wirklich ohne Krücke gelaufen und bin mit Krücken an Start und bin dann wirklich gefahren, habe mir dann Knorpelschaden von dem Wettkampf weggezogen, nur aus dem Leistungsdruck da drin zu bleiben in den Top 10. Sie haben da den Laptop, da sind alle Produkte der Welt drin in dem Internet und die Einzelhändler, die sind leer. Und da dachte ich mir, boah, geil interpretiert. Ich war schon immer so, also ich habe mich wirklich, wenn ich mich vor einer Sache wirklich irgendwie gegruselt habe, dann war es ehrliche Arbeit. Bin ich durch Düsseldorf gelaufen mit Lisa und dachte so, oh, super, guck mal, der Hafen, das sieht ja cool hier aus. Boah, Medienhafen, richtig schön, war ich noch nie. Direkt runtergelaufen, da reingegangen, gesagt, guten Tag, ich bin Moritz von OnWater, ich würde dir gerne einen Standort auf meiner Fahrschule. Und dann sagt der Herr Gast zu mir, ja, nee, tut mir leid, wir haben hier schon 6, wir wollen keinen, wollen sie nicht. Und wie gesagt, schade. Und wenn man auf einem Boot ist, egal wie, egal ob es ein Schlauchboot ist, ob es ein Floß ist, ob du irgendwie selbst was zusammenzimmerst und da drauf treibst, auf dem Wasser, das ist einfach magisch. Und wir haben einen wirklich Überqualifizierten, der ist ganz witzig, das ist der Tim, der fährt aktuell 3 Monate auf der AIDA, dann ist er 3 Monate zu Hause, fährt bei uns auf dem Fahrschulboot und dann wieder 3 Monate fährt er die AIDA.
Liebe Leute, welcome back. Schlag auf Schlag geht es hier in diesem Podcast. Und zwar mit Moritz Todisco. Der Name ist schon einfach nur mega geil. Und wie ihr gehört habt, also Wakeboard-Weltmeister, dann irgendwie Probleme mit dem Knie, dann Business gegründet, tralala hopsasa. Und mittlerweile ist er unser Mann, was Bootsfragen angeht. Hier bei OnWater, auch in Düsseldorf, Frankfurt und bei einigen Filialen. Also wirklich starke Geschichte. Und was ihr machen müsst, damit ihr die AIDA fahren dürft, hört ihr hier in diesem Podcast. Also tauchen wir direkt mal rein. Let's go. Ahoi. Starten wir mal rein. Moin.
Ahoi, moin. Schön, dass ich hier bin.
Der Moritz ist da. Stell dich doch mal vor. Also auch wegen Ahoi vielleicht.
Genau, Ahoi. Ich bin der Moritz. Geboren Petri. Jetzt durch eine Hochzeit habe ich den Namen meiner Frau angenommen. Heißt jetzt Todisco.
Todisco.
Eigentlich ein ganz cooler Name.
Der ist mega geil, der Name.
Deswegen war das auch
Moritz,
einfach.
Mo Todisco.
Mo goes to Disco, genau.
Ja, geil, mega.
Ja, bin 30 Jahre alt und bin viel jetzt im Wassersport tätig. Unter anderem, ja, eigentlich seitdem ich 11 bin, Leidenschaft für das Wasser für mich entdeckt. Auch über einen Zwangsweg, sag ich mal so. War ein Fußball-Crack ohne Ende.
Echt?
Von mit 5 angefangen im Verein zu spielen, bis ich 11, 12 war. Wirklich jeden Tag auf dem Bolzplatz gekickt, im Verein gespielt, Turniere am Wochenende und dann gemerkt, ich habe so extreme Plattfüße. Wenn mit mir mal im Urlaub oder im Schwimmbad war, findet mich immer wieder mein Weg.
Wie so eine Ente. Achso, auf dem Fußboden oder was?
Ja, genau. Sieht man wirklich und das war einfach, hatte ich so Knöchelabsplitterungen, weil die in die reingegrätscht sind und so, dass ich dann einfach nicht mehr spielen konnte. Der Arzt gesagt hat, das geht nicht mehr. Okay. Und dann war die Welt für mich zusammengebrochen. Und dann hat meine Mutter mir damals so einen Gutschein für einen Seepark direkt bei uns um die Ecke geschenkt. Da war eine Wasserschellenlage, die hat er eröffnet. Und ich war so unfassbar untalentiert. Habe, glaube ich, 2 Wochen für eine Runde gebraucht.
Echt?
Ging gar nichts, nee. Aber wenn ich was habe, dann Ehrgeiz. Und habe das Ding wirklich dann nach 2 Wochen geschrubbt, die Runde. Wie fast jeden Tag da gewesen, wirklich. Ja, und ging dann ganz gut weiter. Also war dann mit 15, 16 erste internationalen Wettkämpfe dann teilgenommen.
Also quasi, du bist gestartet an so einer Bahn. Jetzt muss man mal erklären, wenn man vielleicht Wakeboarden so an so einer Bahn mal gemacht hat, es ist quasi so eine Zuganlage oben drüber gespannt, die einen dann in einen Kreis so reinzieht. Ich selber habe das auch mal gemacht und sogar relativ schnell eine Runde geschafft, Gott sei Dank. Aber vielleicht vom Skaten, keine Ahnung, ist ja schon ziemlich ähnlich, sagen wir mal, vom Fahren her. Aber was krass ist, ist ein Ruck, weil diese, man wird quasi in eine bestehende Rotation, also so eine bestehende, wie eine Seilbahn reingezogen und dann gibt es auf einmal so einen Ruck und man beschleunigt extrem schnell auf diese Geschwindigkeit und in jeder Kurve, wenn dieses Umgespannung ist, ist nochmal so ein extremer Ruck dahinter.
Genau.
Und das ist spätestens der Fall, wo die meisten einfach wegfliegen. Das ist mega spannend. Ist das bei dir da auch so gewesen?
Oder? Ja, klar. Ja, also ist das erstmal so, der ne? Start, bestimmt einen Tag ist nur für den Start draufgegangen, sehr ermüdend, ne? Sommerferien. Stellst dich da an in eine Schlange, stehst da eine halbe Stunde, machst einen Start, wirst bei 30 km/h dazugekickt und liegst im Wasser, stellst dich wieder an, eine halbe Stunde. So, und dann hast du an einem Tag, stehst du da irgendwie 8 Stunden und bist 5-mal gestartet.
5-mal gestartet und 5-mal Wasser gewesen.
So, und deswegen hat es relativ lange gedauert, auch unter anderem deswegen. Ja, genau. Wie gesagt, so ein bisschen Karussell fahren, wenn man sagen wir mal gerne. Das ja. heißt wirklich Seilbahn, man fährt im Kreis. Hat dann aber dann ganz gute Förderung gehabt, auch in Niederweimar. Kleine Shoutout an Lucien Gerkau. Der hat mich da wirklich hat das Potenzial gesehen, mir unter die Arme gegriffen und hat mich dann relativ schnell, ja, sag ich mal so, gefördert, wirklich Sonderzeiten, dass man auch mal vor der Schule fahren kann, nach der Schule abends, am Wochenende exklusiv.
Also du hast quasi so den Status, also du bist ja auch mal Weltmeister der Junioren, glaube ich, gewesen.
Genau, 2008.
2008, also wir reden von einem Wakeboard-Weltmeister, der in einem Rundkurs bei Marburg entstanden ist. Ist jetzt nicht so aus, ist das außergewöhnlich? Ich kann mir das nicht, ich weiß es nicht.
Ist schon außergewöhnlich, also die Deutschen haben wirklich ein starkes Team. Sehr ungewöhnlich, also die Australier sind auch sehr stark, die Amerikaner natürlich, Israelis auch wirklich ein sehr, sehr starkes Team. Also es gibt so Nationenwettkämpfe natürlich bei jedem europäischen oder ne, also Confederations Cup oder Weltcup gibt es natürlich immer dann auch die Länder-Rankings und Deutschland ist immer relativ weit oben. Dann okay. Mittlerweile sind auch die Holländer sind stark, die Franzosen, also wirklich mittlerweile ist es ja, früher war es ja so eine Randsportart, so eine kleine Nische. Und hat jetzt angefangen wirklich, dass da dann, also wo ich aufgehört hatte oder aufhören musste, sag ich mal, persönliche Gründe und natürlich auch gesundheitliche Gründe, war wirklich am Ende viel Geld drin. Also ich konnte mir damit...
Ja, du hast einen Sponsor über irgendwie, ne?
Ja, mehrere Sponsoren gehabt. Die haben dann die auch dann in dem im Sportkader gewesen. Die haben natürlich die Reisekosten bezahlt. Man hat so ein bisschen Geld verdient zwischendrin. Natürlich Bretter, Goodies, Klamotten und Co. musste ich nie kaufen. Hatte ich immer ohne Ende Surfbretter, Snowboard. Also es gab immer alles umsonst. Das war eigentlich ein ganz cooles Leben als Jugendlicher. Und natürlich dann halt die Preisgelder, dass man bei einem Wettkampf mal so 5 oder 10k abräumt.
So hoch sind die Preisgelder, ne?
Ja, ja. Mittlerweile gibt es wirklich, die leben viele von den Sponsoren, die das normale Leben und alles, was dann so an Preisgeldern kommt, ist nochmal so on top.
On top.
Und ich war auch letztens dann nochmal, da war ich nicht mehr aktiv, bin ich nicht mehr gefahren. Da waren wir mal auf so einem, in der Türkei haben wir eine Waschanlage eröffnet, das war kurz nach meinem WM-Titel. Und dann gucke ich in mein Boardbag rein, weil mir so eine Schraube fehlt und reiß unten so diesen Unterboden so ein Stück auf, weil da die Schraube reingerollt ist. Und dann finde ich da so zwei Umschläge und waren einfach mal irgendwie 1200 Euro drin. Die einfach so die Umschläge, die so verloren gegangen sind von irgendeinem kleineren Wettkampf mal, die haben wir einfach ins Sportpack reingeschmissen und
einfach so noch. Das ist so wie bei anderen so ein Zehner in der Tasche beim Waschen, ne?
Ja, genau ja so. Mega. Und dann war dann natürlich erstmal direkt die Jungs erstmal abends eingeladen. Ja, direkt. Das war cool. Also es war wirklich, konnte ich mir gutes Leben finanzieren so mittendrin, habe natürlich auch die Rückstände genutzt und habe damit mein erstes Business aufgebaut. Also ich hatte wirklich damals, wie gesagt, Wakeboarden war alles, jeden Tag. Tag und Nacht bis zu 100 Tage im Jahr unterwegs auf Wettkämpfen. Und dann hier in Duisburg 2000, ich weiß gar nicht mehr das Datum, 11, glaube ich, mir Knie, Tibia-Kopf, also Gelenkkopf-Fraktur, habe ich mir das Knie gebrochen. Das war ziemlich unangenehm.
Aua. Im Wasser.
Im Wasser war quasi.
Beim Sturz. Also erstmal habe ich noch eine Frage zu diesem Sport. Also wenn du sagst, der ist international, ich kenne Wakeboarden natürlich hinterm Schiff, also dass du ein Schiff hast, das zieht dich und dann machst du Tricks. Jetzt gibt es natürlich diese Parks, wo wir gerade von erzählt haben, die so Hindernisse haben, Parcours, sind die genormt, sind die überall gleich?
Nein, das ist komplett von der Länge.
Ist das wie Street quasi beim BMX oder beim Skaten? Das heißt, jeder Park ist anders und jeder hat einen anderen Schwerpunkt, größer, kleiner, länger, was auch immer.
Genau, auch mit anderen Features, also früher Obstacles, diese Hindernisse heißt jetzt Features. Die da drin stehen und schwimmen. Diese hat jeder Park eine eigene Signatur. Man fährt immer eigentlich eine Woche vor einem großen Wettkampf eine Woche vorher hin und trainiert eine Woche
damit
vorher.
Damit man weiß, was einen erwartet. So.
Genau, also es wird schon relativ ernst genommen und man muss natürlich auch den Parcours, es gibt verschiedene, sag ich mal so, so eine Art Katalog, wie das bewertet wird. Und da muss man natürlich auch ganz schlau sein, sein Run, sag ich mal so, seinen Wettkampflauf planen, wirklich auch strategisch überlegen vorab, wie ist der Plan. Wir haben zum Beispiel bei uns im See in Marburg, deswegen der Lucien hat uns da gut gefördert, haben wir den ganzen Park, den wir haben, so umgebaut, wie er dann bei den anderen Sachen schwimmt. Also bei dem Wettkampf. Da haben wir wirklich den Park umgebaut, alle Obstacles, die bei uns schwimmen, so in den Abständen ausgemessen und so bestmöglich, dass wir dann genauso trainieren konnten. Das war schon wirklich, da wurde viel investiert in Zeit und auch wie gesagt, in Geld, um uns da irgendwie coole Titel einzufahren und für den See, das natürlich auch Promo für den See natürlich jedes Mal ist und für uns, das war schon cool und spannend und da über so einen Obstacle, so einen Kicker nennt sich das, nur so wie so eine Rampe, bin ich drüber gefahren, habe so ein 900 Grad Umdrehung, 2,5 um die eigene Achse.
Jesus, also der Landesverkehr drum dann.
Genau, mit der Hantel im Rücken und war damals in Wedau, das war so ein altes Strandbad, da haben die Wasserskianlage drauf gebaut. Mittlerweile haben die relativ cool neu gebaut, zwei kleinere Anlagen hingebaut und das kurz vor mir anscheinend so ein DLRG-Boot, weil anscheinend jemand im öffentlichen Training gestürzt war, die wollten da rüberfahren, sind die mit Vollgas irgendwie eine kurze Zeit vorher weggefahren und haben mir so eine Riesenwelle direkt in meine Landung reingeworfen. Und dann bin ich ja mit einem Knie oben auf dem Wellenberg, mit einem Knie mit vollem Gewicht unten und da hat es einfach nur geknallt, habe ich rausgeschwommen und dann hatte ich schon eine Stunde später so ein dickes Knie, dass sie mir direkt in der Sportklinik in Düsseldorf so eine Drainage legen mussten, dass da irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Milliliter Blut rauslief und dann war wirklich 6 Monate Krücke angesagt, also wirklich nicht einmal, wirklich nur Thrombose und an der Krücke laufen. Und dann habe ich aber schon gemerkt, dass relativ viel Gegenwind von den Sponsoren kam, weil man natürlich ja nicht mehr
klar, du bist die ja Leistung. Nicht mehr präsent, ne?
Genau, das heißt, und Social Media war damals nicht so aktiv, das heißt, oder nicht so groß. Wäre es das gewesen, wäre es wahrscheinlich noch einfacher, da irgendwie am Ball zu bleiben und Updates zu posten, was auch immer.
Ja, damit die Fans einen auch so, oder Fans, oder dass du der Aufgabe des Sponsoren auch gerecht wirst, ne? Kannst du ja auch off the record werden.
Ja, das war leider nicht so und deswegen habe ich gemerkt, dass mich die so mehr oder weniger fallen gelassen haben und das war dann schon ein bisschen schmerzhaft auch, weil man echt so ein gutes Verhältnis hatte. Die haben neue Fahrer reingenommen, um die Lücke zu füllen und war dann so weit, dass ich sagte, komm, hab dann so für mich so ein bisschen Sport natürlich alles andere gemacht. Ne, Arme, Bauch, was auch immer, andere Knie, dass ich wirklich mich so fit gemacht, Elektrotherapie 3-mal die Woche und wirklich da so Gas gegeben, dass ich mich dann zur Europameisterschaft angemeldet hatte. Ich war ja qualifiziert, damit ich noch im Weltranking bleibe, weil du sammelst jedes Jahr Punkte.
Genau, ist wie beim Tennis wahrscheinlich so, ne?
Genau, und damit du noch in der Weltrangliste irgendwie weiter oben rauskommst und wollte nicht aus den Top 10 rausfliegen, war mir ganz wichtig und bin dann theoretisch wirklich zur Europameisterschaft in die Türkei geflogen und bin dann wirklich eine Runde gestartet, habe den Run so gemacht, dass ich mit einem Run weiterkomme und habe mich bis ins Finale gekämpft.
War und du bist Vize-Europameister geworden?
In dem Jahr nicht, nee, da bin ich Siebter geworden, aber habe wirklich ein ganzes Jahr nicht Wakeboard gefahren und habe mich 6 Monate nicht wirklich ohne Krücke gelaufen und bin mit Krücken an Start. Bin dann wirklich gefahren, habe mir dann einen Knorpelschaden von dem Wettkampf weggezogen, nur aus dem Leistungsdruck da drin zu bleiben in den Top 10.
Alter, krass.
Ja. Und dann im Winter trotzdem rausgeflogen von den Sponsoren und habe dann gesagt, ja, das ist nichts Nachhaltiges für die Zukunft, ne? Und habe dann mit 20 eigentlich gesagt, das war's.
Aber ist es eine Range beim Wakeboarden, ist das anders als beim Surfen? Also ich meine, gibt ja so Kelly Slater, der einfach, was ist der, 50? Über 50. Ja. Und der fährt immer noch Weltniveau.
Ja, wie auch Golf und so, das sind so Sportarten. Ich glaube, die kannst du Ewigkeiten machen.
Aber Wakeboard nicht wegen den Sprüngen, oder?
Alles. Also das ist wirklich, also jetzt, wo wir damals mit 18, 19 waren, wirklich so, ist so die perfekte, oder ging noch bis 21, 22, 23, bis auch 26 Mal gab es irgendwie so ein paar, die wirklich gut waren. Die Spitze aktuell ist wirklich eigentlich zwischen 16 und 19.
Was? Leicht biegsam, belastbar.
Vollkommen. Also das ist, wie gesagt, so viel Zeit, ne? Und das war einfach nicht mehr möglich und gemerkt, das funktioniert nicht. Geguckt, was kann man sonst noch machen? Und habe mich dann schlauerweise für ein Studium entschieden. Durch das Studium dann parallel Freund aus Mainz gehabt, der so eine Wakeboard-Schule hatte. Also habe ich auch angefangen, Wakeboarden am Boot wieder so danach zu fahren, auch ein bisschen zu trainieren. Habe dann auch so in Europa 1-2 Wettkämpfe mitgefahren, deutsche Meisterschaft mitgefahren am Boot, also wirklich die zweite
Sparte. Aber das ist dann quasi über die eigene Welle dann drüber zu springen, ne? Das genau. Ist das ein anderer Style? Also wenn man jetzt bei BMX ist, hast du so Halfpipe, Mini-Ramp und Flatland. So. Und dann sind es 3 Kategorien, die unterschiedliche Sportarten sind, du hast nur dasselbe, also du hast halt auch ein BMX-Rad, was du benutzt und das ist beim Wakeboarden ähnlich, also es gibt
kann man nicht vergleichen, also die meisten
und dieses andere.
Das sind 2 Sportarten eigentlich, es gibt wirklich ganz wenige, wie so die Hybrid fahren, also wirklich beides fahren, sondern die meisten machen wirklich entweder nur Boot oder nur Anlage.
Aha.
Und ich bin dann, natürlich hat man diese Grundsicherheit ist natürlich da und man muss aber ein bisschen trainieren, war aber dann aber auch schon immer noch wirklich jahrelang danach mit dem Knie zu kämpfen gehabt und konnte natürlich nicht so viel da machen und auch das war zeitintensiv. Ne? Neben dem Studium habe ich relativ schnell im dritten Semester habe ich ein Konstrukt, also so ein Geschäftsmodell geschrieben, wie man nachhaltig noch einen Einzelhandel betreiben kann, weil das war ja schon klar, dass die Digitalisierung früher oder später kommt. Dass dann du dadurch natürlich später dann die ganzen Online-Riesen, die kleineren Einzelhändler dann natürlich dann irgendwie kaputt machen oder als Mitbewerber dann so stark sind, dass sie eben nicht mehr lukrativ sind.
Okay, das ist ja spannend. Ist das dieses MyRegal-Brett
genau,
quasi?
Genau, und das war quasi die Idee. Hab dann quasi so ein ja, so eine Ausarbeitung gemacht, dass man unter anderem lokale, ne, ja, Marken, Privatpersonen, Startups, Brands mit einbezieht, die vielleicht zu klein für die großen Handelsketten sind. Und natürlich auch gerade dieses Davanda, Etsy, ne, das war, wurde gerade so groß.
Yeah.
Also Davanda damals noch, mittlerweile ja Etsy. Die haben natürlich genau dieses abgedeckt, aber das war irgendwann, ganz am Anfang waren es da 10.000 Aussteller. Jetzt sind es wahrscheinlich ein paar Millionen.
Ja, ist riesig. Ne?
Und da musstest du auch Ads schalten, damit du irgendwo noch gesehen wirst. Ne? Mhm. Und genau die noch mit abzudecken, habe ich gesagt, komm zu uns in den Laden, miete dir, egal wie groß, es gibt Staffelungspreise, ne? Augenhöhe wie im Supermarkt, ist teurer, ganz unten, ganz oben ist günstiger. Schaufensterfläche ist unbezahlbar so ungefähr, das wählen wir aus, weil dadurch identifiziert sich ein Laden. Und dann gleichzeitig kannst du nach deiner Fläche, hast du zum Beispiel ein Produkt, brauchst du nicht viel Platz, hast du ein Sortiment von 50 Sachen, brauchst du die alle dahin oder reichen noch 30? Und das war ganz, ganz spannend zu sehen, was die Leute gebracht haben. Ne? Dann habe ich dann einen Laden eröffnet, habe einfach gesagt, ich investiere jetzt 5.000 Euro von meinen Preisgeldern, habe für 5.000 Euro hab dann 3 Monate einen Laden angemietet. Erstmal einen kleineren, habe ich durch Zufall in der Stadt gesehen, dachte, komm, ich mache das jetzt einfach. Habe niemandem was erzählt, meiner damaligen Freundin nicht, meinen Eltern nicht, niemanden. Mega. Den Laden habe 6 Monate nach meinem Studium zwischendrin einfach den renoviert, Boden gelegt, Wände gemacht, Badezimmer eingebaut, alles mit Absprache mit dem Vermieter und habe dann mich dann da reingestellt und habe alle zur Öffnung eingeladen. Und dann stand ich da und dann war einfach ein leerer Laden und ich hatte nicht genug Kapital, um den ganzen Laden fertig hinten noch auszubauen, habe nur den
Vordermann. Also Waren, Vorkauf und sowas?
Habe ich ja gar nicht.
Nicht, ne?
Hatte ich sowieso nicht, war ja nicht der Plan. Ich habe ein leeres Geschäft eröffnet.
Und hast dann quasi die Regalbretter, deswegen der
vermietet.
Name, vermietet. Okay.
Genau. Und ich dachte mir,
wie macht man das? Aber ist es dann nur Non-Food oder was ist das? Lifestyle? Was war da so das Regal? Oder ist das völlig egal?
Es ist komplett egal. Ich wollte einfach wissen, ich habe gesagt, wenn ich das Ding in die Wand fahre, ich mache 3 Monate. Wenn das nicht funktioniert, hatte ich wenigstens eine coole Marktforschung, kann das einfach so als Resultat wieder irgendwie vielleicht für die Arbeit benutzen.
Mit ins Studium rein oder was
irgendwie auch immer. Sowas, genau. Und habe dann wirklich, hat mich so irgendwie brennend interessiert, weil ich dachte, das funktioniert. Ich habe da fest dran geglaubt. Und habe mir dann, wie gesagt, einen Laden, das komplett leere Regal, ich hatte keine Theke, ich hatte gar nichts, hatte keine Kasse, es gab wirklich nichts, nur einen leeren Laden. Und dachte mir so, das wirkt vielleicht ganz interessant. Und dann dachte ich mir, du brauchst Alleinstellungsmerkmal, habe ich 20, so aus der Decke oben habe ich mir, ich glaube 26, so coole Lampen einfach runterhängen lassen. Weil wenn die Leute vorbeilaufen, sagen die, welcher Laden ist denn das? Ja, da hängen so ganz viele Lampen von der Decke, das ist der Laden. Einfach so, also, wiederkennungswert. Dass
man drüber spricht, ne?
Genau, und dann habe ich einfach einen komplett leeren Laden gehabt und nur einen Laptop in der Mitte. Saß dann mit meinem Laptop und hab geguckt, also ein Zähler, ne, so ein Kundenzähler in der Hand, geguckt, viele bleiben stehen, hab die ganze Strichliste den ganzen Tag gefüllt, wie viel bleiben stehen, wie viel kommen rein, wie viel fragen nach, weil keine Werbung war. Die dachten, da steht was Neues. Die waren ganz, immer Tag und Nacht durchgehend beleuchtet der Laden, aber komplett leer. Und nur leere Regale. Und dann dachten die, okay, sind immer vorbeigelaufen. Irgendwann, was wird hier denn gebaut? Ich sehe, die bauen ja seit einer Woche nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, so, ja, und das ist ja das Ziel. Dass sie reinkommen und fragen. Da habe ich ihnen erzählt, was wir machen wollen, dass sie sich Regale anbieten können. Und sie müssen doch nach außen bringen, sie müssen doch die Werbung dafür machen. Da habe ich gesagt, ja, aber sie sprechen doch drüber und ich habe ihr Interesse geweckt. Wenn sie in 2 Wochen vorbeilaufen, steht draußen die Werbung und dann wissen sie, okay, ja, das ist es. Aber erstmal die Interesse wecken.
Okay, cool.
Und dann saß ich beim Friseur, dann haben die erzählt, ja, da hat auch so ein neuer Laden aufgemacht, aber die haben noch nichts drin. Ja, ich weiß, da kannst du die Regale mieten. Ich so, guck mal, hat's einer schon verstanden.
Ah, Storytelling, ne?
So, kannst Regale mieten. Ja, wenn du eine Messe machst, gehst du hin, nimmst die Regale aus dem Laden und kannst sie dann da hinstellen, wenn du sie brauchst. Dann dachte ich mir, fast.
Okay, ja, fast.
Und den besten fand ich wirklich, das fand ich ganz stark. Ich saß da mit meinem Laptop in der Mitte, komplett leeres Regal, der Typ kommt rein, läuft im Kreis, voll nachdenklich steht da. Und ich denke, was macht der denn hier? War bestimmt eine halbe Stunde drin, in einem leeren Laden. Kommt dann zu mir und sagt, boah, toll, tolle Ausstellung. Ich nur so, okay.
Eine Lampenausstellung, was?
Er hat einfach eine Ausstellung. Und dachte ich mir so, wie kommen Sie darauf, was für eine Ausstellung denn? Und meinte er, ja, Sie haben da den Laptop, da sind alle Produkte der Welt drin, in dem Internet. Und die Einzelhändler, die sind leer. Und dachte ich mir, boah, geil interpretiert.
Ja, krass.
Ist so cool, ist so genau so. Und dann habe ich so gesagt, habe ich ihn gefragt, kann ich mir deine Idee nehmen und genauso als Aushängeschild, sage ich mal, so nach außen bringen, dass wenn Leute mich fragen, was hier das ist, dass wir eben die lokalen Einzelhändler und alle möglichen kleineren, die vielleicht auch online präsent sind, aber einfach zu klein und nicht gesehen werden, dass wir die hier mit einbeziehen. Und so haben wir das dann angefangen, Werbung draußen, dann ging es relativ schnell. Im ersten Monat hatten wir 13 Leute, die ausgestellt haben, im nächsten Monat hatten wir dann schon 40 und das erste Weihnachten im Januar eröffnet und erste Weihnachten waren wir wirklich im Oktober schon für Weihnachten komplett ausgebucht. Und ich habe mit einer. Und
das hat dann jeder genutzt, um so sein Side-Business zu machen, whatever, und das Regal gemietet.
Richtig, also coole Sachen dabei, ganz tolle Leute kennengelernt, also Leute, die uns dann später auch heute noch ganz viele Sachen produzieren. Ich kenne Produzenten, egal zu welchem Baumaterial, kann ich dir jeden sagen, der was macht, egal ob du sagst, du willst irgendwie Kerzen haben, die deine Silhouette haben, ich kann dir alles produzieren lassen von unseren Leuten. Und das ist jetzt auch für spätere Businesses super spannend, also die Kontakte, die man da pflegt.
Und dann vor allen Dingen auch Mengen, die nicht gleich Minimum Order Quantity 50.000, sondern nee, halt
Stück. Hammer. Das ist wirklich cool. Ja, ist ja also das sind wirklich ganz tolle Kontakte da entstanden und haben dann wirklich nach 2 Jahren dort, haben wir auch direkt expandiert, wurden nächstes Geschäft frei, haben dann von 50 Quadratmetern auf, ich glaube, das sind jetzt mit Keller knapp 220 Quadratmeter expandiert und ja, das ist wie gesagt eine ganz großartige Nummer jetzt da, so was sich da entwickelt hat, das aus einer Idee und einfach aus ein bisschen Mut das gemacht hat und saß wirklich das erste halbe Jahr gefühlt, saß ich dann da und habe wirklich so learning by doing. Ich hatte keine Kassenbücher. Dann stand ich da und habe dann gesagt, ich habe mir die Kassenbücher mit dem Kunden zusammen überlegt. Ich wusste ja gar nicht, was die Leute wollen.
Aber der Case ist dann quasi nur, dass du die Miete kassierst von
Miete
denen.
Und Provision.
Achso, das heißt Provision auch noch.
Genau. Das heißt, okay. Miete ab 60% Auslastung trägt dich der Laden. Ja. Die 40 in der Vermietung sind on top und die 25%, damit wird eigentlich so die ganzen Nebenkosten, Personal und so eigentlich errechnet. Und das hat natürlich klein angefangen. Im ersten Jahr hast du natürlich keine schwarzen Zahlen geschrieben, großartig, stand jeden Tag selber da drin, auch an Weihnachten. Ich musste jeden Tag ja mal mitnehmen und zu gucken, was passiert da.
Ja, ja, klar.
Und das war so wie, man war so ganz, ganz nervös und hat trotzdem versucht, mit seinem Leben das noch so zu verbinden. Teilweise um 5 Uhr dann, ich habe extra eine Couch auch im Laden gehabt, im Schaufenster. Es gab keine Schaufensterfläche. Also du musst die Schaufensterfläche vermieten. Nee, das ist eine Couch. Und so, warum? Keine Ahnung, das ist irgendwie cool. Ich stand da trotzdem, eine Couch stand. Couch mit Tischchen. Und dann kamen Leute immer rein, haben sich da hingesetzt, auch Freunde habe ich zu Besuch, weil ich war ja auf einmal geschäftstätig und alle meine Freunde waren irgendwie noch so in der Freizeit, sind rumgereist, waren irgendwie entspannt.
Ja gut, wenn man sich dann treffen muss, dann muss halt in den Laden gehen, ne?
Ja, ist das so? Genau, und dann kamen die immer vorbei. Und die wussten ganz genau, ey, zwischen 11 und 18 Uhr ist der Moda, komm, wir besuchen den. Und jeden Tag habe ich Besuch bekommen. Das war am Anfang richtig cool, später auch ein bisschen lästig, wo der Laden dann lief, weil dann natürlich viel
mehr. Ja, dann kannst du dich ja nicht um Freunde kümmern oder dann nicht um Gäste oder Kunden.
Das war schon eine tolle Zeit damals, wenn ich zurückdenke, mit 21 da irgendwie selbstständig zu sein, Laden zu haben, das war schon cool. Und daraufhin beruht ja alles. Also ich bin sehr, sehr dankbar darüber. Dadurch habe ich meine aktuelle Frau jetzt kennengelernt. Ne? Mhm. Also Lisa, die ist über mir eingezogen in der WG und das Haus war ganz witzig, war so die Rezeption meistens für das Haus. Habe so Pakete für die angenommen.
Geil. War irgendwie gibt's ja neben Haus, ne? Der Nachbar, der immer alles regelt.
WG-Casting, heißt, sie haben bei mir unten auf der Couch gewartet, hab den Kaffee angeboten und dann kam die eine raus, dann geht die nächste rein. Hoch und so weiter. Ja, ja. Und so haben wir uns kennengelernt, direkt am ersten Tag und relativ schnell dann zusammengekommen. Jetzt mittlerweile seit einem knappen Jahr verheiratet. Also nächste Woche ist ein Jahr.
Ach krass.
Ja, das ging dann ganz, also auch durch den Laden, also alles wieder darauf zurück. Ne? Alles eigentlich auf den Kniebruch. Ohne Kniebruch hätte ich Studium nicht gemacht, ohne Studium hätte ich nicht den Laden gemacht, ohne Laden nicht meine Frau nicht gefunden. Und ohne den Laden auch nicht mein nächstes, die ganzen anderen Businesses aufgebaut. Das kam alles von einem Fundament und das ist so ganz spannend eigentlich, was da so passiert ist.
Ja, ist ja auch manchmal so, dass so ein Schicksalskick einen auch Wege aufzeigt. Ne? Also da muss man halt auch was, wenn du sagst, okay, diese Sportart ist nicht mehr auf dem Level, ich kann damit kein Geld mehr verdienen, ist auch vielleicht jetzt die Zeit vorbei. Mhm. Dann ist der Impuls einfach da, dass man sagt, okay, jetzt musst du auch was anderes machen, weil du kannst ja nicht den ganzen Tag faul rumsitzen, davon zahlt sich ja keine Rechnung.
Nee.
Und dann,
Ja, und ich war schon immer so, also ich habe mich wirklich, wenn ich mich vor einer Sache wirklich irgendwie gegruselt habe, dann war es ehrliche Arbeit.
Das habe ich gelesen und ich fand das mega gut, dass jemand sagt, ich war ehrliche Arbeit, also in Anführungszeichen. Ich meine, jetzt ist ja nicht so, dass du jetzt Leute übers Ohr haust, aber es ist halt
Nine
schon,
to five.
Entrepreneurship ist halt anders, als das irgendwo ist, zu sitzen und
lernen. Ich liebe es zu arbeiten. Ich muss auch wirklich regelmäßig in Urlaub fahren, damit ich weniger arbeite. Sonst kriege ich immer Ärger zu Hause. Ich muss wirklich da wirklich abschalten, weil ich kann nicht an einem Sonntag, auch wenn ich nur zu Hause dann irgendwie immer den Haushalt mache und sonst was mache und immer wieder irgendwie, ich komme auf dumme Ideen und will dann irgendwas Neues wieder aufbauen. Das ist nicht gut.
Ist nicht gut.
Ist nicht gut. Man übernimmt sich dann ganz schnell und man macht viele Sachen. Auch jetzt aktuell muss ich, Düsseldorf war einfach so ein Kicker jetzt auch, was die Geschwindigkeit angeht und die Ideen und alles, was hier passiert. Und das ist eigentlich gerade nicht so gut, weil ich noch ein paar Sachen anders erstmal priorisieren müsste, um so ein bisschen aufzuräumen, alles zu regeln. Und man muss sich selber wirklich bremsen.
Sonst aber wie ist denn überhaupt so, wie kommt man von Marburg nach Düsseldorf?
Naja, das war ja durch ein, wie gesagt, ich bin viel gereist früher, auch, wie gesagt, durch den Sport.
Ja.
War dann sowieso immer sehr, sehr weltoffen und habe immer kam zurück nach Marburg. Und Marburg ist wirklich so ein, ist wunderschön. Also ich kann jedem empfehlen, geht nach Marburg mal für ein Wochenende. Traumhaft tolle Stadt. Aber ich bin da geboren, aufgewachsen und es gibt so einen schönen Spruch, ne? Man sieht sich immer zweimal im Leben. In Marburg sieht man sich ungefähr 100 Mal, ne, am Tag, so gefühlt. Also das ist wirklich.
Ja, ist klein, wie groß? Ist das 35.000 oder was ist das so?
Nee, ist schon, ich glaube, 70.000.
Oh, okay,
das ist mittlerweile ganz 75.
Okay.
Ist wirklich eine schöne Studentenstadt, ist ein Viertel Studis wohnt da oder ein Drittel sogar eigentlich, ne, 25.000. Wenn Semesterferien sind, ist es ziemlich tot.
Und dann gehen alle weg sind.
Ja, alle weg und dann kommen ein paar Touris und es ist ein bisschen langweilig, ne, und ich habe immer gesagt, ich will in eine andere Stadt ziehen und war dann in München und dachte mir, ah, München ist auch cool, aber da kommst du nie wirklich an, du bist nie ein Münchner sein.
Du bist nie ein Münchner.
Du bist immer irgendwie einer, der woanders herkommt, ist immer so schön, dass du da bist, aber nee, ne, so. Das ist unsere Stadt. Und hab dann gesagt, das ist schwierig. Und dann oben Berlin, Norden, Hamburg, Hohe, das war alles so auch nie meins. Hab immer geguckt, wo könnte es hingehen? Köln war auch nicht. Und ich habe immer auf der Suche. War irgendwie nur zur Boot immer, ne, natürlich, das Wakeboard.
Macht ja Sinn.
Boderstellung in Düsseldorf, das war aber immer im Januar. Und Januar in Düsseldorf dachte ich mir auch, oh, auch nicht so magic. Ja, und dann irgendwann durch meine, wie gesagt, durch Lisa, die wo kommt aus Mettmann, und war dann oft in Düsseldorf. Und dachte mir dann so, oh, Düsseldorf ist cool. Und dann kam natürlich vorher, was man natürlich vorweg sagen muss, ist, dass wir das ganze Thema Bootsschulen, sag ich mal so, aufgebaut haben. Und zwar durchs Wakeboarden am Boot habe ich Hilmar damals kennengelernt, mit 15 oder 16 war ich damals. Bin bei dem immer am Boot, war ich trainieren in Mainz. Und der kam immer zu mir, du musst einen Führerschein machen, dann kannst du auch mal das Boot fahren. Ich so, weil, ne, das ist die Regel, jeder, der mit 16 Jahre alt ist, darf das Boot fahren. Sofern einer daneben sitzt, der einen Führerschein hat.
Genau.
Wenn er aber hinten am Wakeboard außerhalb des Bootes hängt, ist
dann
er nicht im Boot.
Ja,
das heißt,
genau,
ich brauche einen Führerschein.
Halt ja,
immer,
okay.
Wie oft waren wir zu zweit? Ich konnte immer fahren, super gut, er nicht. Das gleiche war mit dem Autoführerschein auch. Ich habe mir super, super Zeit gelassen immer, weil ich dachte, du wirst nie gefragt, ob du fahren musst. Du kannst bei der Party immer irgendwie gut feiern.
Klar, und immer, brauchst keinen Führerschein.
Genau, und immer jemand anderes muss fahren. Und dann irgendwann früher oder später natürlich auch gemerkt, ja, einen Führerschein brauchst du schon. Und dann beim Boot war das auch irgendwann, ich so, ja komm, dann mache ich das jetzt. Und dann saß ich da bei On Water, ne, gab es ja schon damals, war die Bootsfahrschule und auch die Wakeboard-Schule und so weiter. Und saß beim Hilmer und habe den Führerschein gemacht, also bei einem, der das damals für ihn gemacht hat. Und das war wirklich nicht gut. Ich habe da wirklich Ewigkeiten gebraucht mit den Büchern. Das war alles so unhandlich, das war alles so richtig schwierig. Und dann dachte ich, ja, ich quäle mich jetzt da durch, dann ist gut.
Yeah.
Kam dann zum Thema Navigation und das hat mich unfassbar fasziniert. Und dann habe ich gedacht, boah, die Navigation ist ja der Knaller. Und habe das dann endlich mal irgendwann verstanden. Ich war wirklich auch da wieder sehr talentfrei in der Richtung. Ja, und habe aber dann gesagt, so, boah, das ist ja so cool. Und habe mich dann so in diese Nautik eingefuchst und fand das so genial. Ich so, ey, ich will das unbedingt irgendwie beruflich irgendwie perfektionieren. Ich habe gesagt, das ist so ein spannendes Thema und habe geguckt, habe einfach nur mal Bootsschule eingegeben, habe mir einfach bestimmt 200 Webseiten in Deutschland angeguckt und das sind immer irgendwie so alte Seebären, die da stehen und die irgendwie da die Thematik bringen.
Ja.
Du guckst die Bewertungen an und es gab nirgendwo ein frisches, junges, dynamisches, cooles Team und dann haben wir mit On Water oder mit Hilmar gemeinsam gesagt, Hilmar, komm, lass das mal richtig cool machen. Lass doch mal eine eigene App bauen zum Lernen. Ein eigenes Kursmaterial komplett. Diese ganze, einfach mal weiterdenken. Nicht nur so machen wie alle anderen, sondern wirklich mal eine richtige Schippe drauflegen. Und haben dann so ein Pilotprojekt für Marburg gestartet, weil ich da noch gewohnt habe. Und haben dann einen komplett coolen Standort aufgebaut. Also wirklich Elektroboot, hinten von einem See, wo die Wasserskianlage ist.
Yeah.
Also Schließerkreis, der Lucy, der Freund von mir.
Ah,
der
ja,
hat natürlich so ein Privat, der hat gesagt, kann ich da hin? Meint er, klar, stell dein Boot dahin. Haben wir einen Anleger gebaut, ein Boot dahingestellt, alten Seeschiffscontainer als Schulungsraum umgebaut und haben dann da quasi komplett, weil da kein Landstrom war, haben wir komplett, der Standort läuft seit 4 Jahren nur durch die Sonne. Der komplette Schulungsraum, da hängt ein 2 Meter diagonal großer Fernseher drin. Alles, das Boot, alles, was da ist, läuft durchgehend seit 4 Jahren nur durch Solarenergie. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Und haben dann gesagt, das ist cool, das lass das weitermachen. Haben dann nach einem Jahr Pilot dort komplett alle Standorte, eigentlich bis auf Chiemsee derzeit, auf Grün, also neuen Standorte aufgebaut, alle Richtung Grün gemacht, Mainz umgerüstet. Und bin ich durch Düsseldorf gelaufen mit Lisa und dachte so, oh, super, guck mal, der Hafen, das sieht ja cool hier aus. Boah, Medienhafen, richtig schön, war ich noch nie.
Schick.
Direkt runtergelaufen, da reingegangen, gesagt, guten Tag, ich bin Moritz von OnWater, ich würde dir gerne einen Standort auf meiner Fahrschule. Und dann sagt der Herr Gast zu mir, ja, nee, tut mir leid, wir haben hier schon 6, wir wollen sie nicht. Ich sag, schade.
Bin klare ich Sprache.
So, bin ich gegangen, alles klar. War ich zu Hause, habe dieses komplette, so eine Mappe fertig gemacht, eine schöne, ne, mit der Firmenvorstellung, mit der Passion und auch so ein bisschen die Roadmap, wo wollen wir hin, was wollen wir so ein bisschen, ja, sag ich mal so, ja, also neue Kunden auch, weil wir haben so einen ganz eigenen Kundenstamm. Wir wollen nicht diese Poser, die nur Gas geben und irgendwie da nur Action wollen, sondern wir wollen so ein bisschen die nachhaltigen Kunden noch haben, die so ein bisschen, also die witzig, dynamisch, cool, schlau sind, ne, so Studis und so, die einfach schnell den Führerschein machen, die dich nicht für Arbeit kosten. Und dann natürlich unschlagbare Preise. Und natürlich der ganze grüne und nachhaltige Gedanke. Und dann habe ich so eine schöne Mappe fertig gemacht, bin nochmal hingegangen, habe mich nochmal vorgestellt, habe gesagt, so, ich habe hier eine Mappe fertig gemacht, gucken Sie nochmal drüber, vielleicht ist es ja doch was für Sie. Und dann habe ich reingeschrieben, mit ein Jahr auf Probe, sonst sind wir das Wort weg, ich zahle doppelten Liegeplatzgebühr und so weiter. Ja, und dann hat er dann zurückgerufen, haben uns getroffen, zusammengesetzt. Und dann hat er gesagt, ja, können wir machen. Und das haben wir nach einem Jahr gemacht. Nach einem Jahr auf Probe habe ich nach einem Büro gefragt. Und dann wurde für uns ein Büro im Hafen abgetrennt, haben wir ein Büro bekommen, auch auf Probe. Und nach einem weiteren Jahr haben wir jetzt theoretisch das Management für den Hafen bekommen. Da haben wir aber gesagt auf Probe, also andersrum.
Irgendwann wechselt sich die Seite dann.
Genau, und mittlerweile sind wir da jetzt wirklich seit 1.4. dieses Jahres, machen da jetzt wirklich auch den Medienhafen, das komplette Tagesgeschäft und Organisation, nächstes Jahr komplett. Und mit der Option und die Passion oder wo es jetzt hingehen soll, vielleicht ist dann wirklich, dass wir den Medienhafen irgendwann betreiben werden.
Das ist ja mega spannend.
Ist super spannend, weil es ein ganz tolles Projekt. Gerade auch, wir versuchen jetzt gerade den kompletten Medienhafen zu begrünen. Wir treffen uns jetzt mit Landschaftsarchitekten, die da was machen wollen. Wir haben aus der B-Boys-Gruppe ein paar, die da auch mitwirken möchten. Also es auch, das wird sich auf jeden Fall 2023 und 2024 wird sich da einiges tun. Und da wird auch einige spannende Neuerungen und also es ist auf jeden Fall, ich darf noch nicht so viel verraten, will noch nicht viel verraten, weil das ist alles noch in der Schwebe, steht noch nicht fest, ob wir das wollen, ob das genehmigt wird und so weiter.
Ja, ist schon klar. Also man hört, da ist viel in the making. Jetzt muss ich vielleicht mal die Leute zu OnWater nochmal zurückholen, weil du hast ja schon auch hier dadurch, dass diese Hürde, also für mich war so ein Bootsführerschein, fand ich immer mega spannend. Aber ich habe immer gedacht, boah, ist so schwierig, Riesenhürde, kostet bestimmt Schweinegeld und so weiter und so fort. Und mein Vater hatte damals mal so ein Stahlsegler irgendwo in Holland und dann hatten wir da so ein Boot und dann durfte ich abends nochmal fahren und das fand ich immer ganz geil. Aber ich habe halt gedacht so, ja, das kann ich mir gar nicht leisten, so viele Stunden kann ich gar nicht investieren und kostet Schweinegeld. Und dann irgendwann habe ich halt gesehen, wie so die ersten Boys da so den Schein gemacht haben. Ob sie jetzt bestanden oder nicht, weiß ich nicht, aber es war so präsent. Und dann sieht man immer mal wieder Leute so waren reinfahren, dann denke ich so, ah, das ist doch geil irgendwie. Und dann habe ich es ja lustigerweise von meiner Frau geschenkt bekommen.
Ja, hat mit dir telefoniert.
Genau, hat die heimlich organisiert, also merci beaucoup, shout up out auf diesem Kanal nochmal dafür. Und ja, dann habe ich irgendwann den Schein gemacht und aber ehrlicherweise, man muss auch würfeln, ne? Also
man kriegt nichts geschenkt, nee.
Alter Schwede, weil das sind ein paar hundert Fragen, also ich habe beides gemacht, dann sehe und bin und das ist, man muss sich da schon auf den Hosenboden setzen.
Für den Hodenboden.
Im wahrsten Sinne, ja. Und ist natürlich so von der Sportart her deswegen schön, weil es ist eine Besonderheit immer noch. Ich kenne ganz viele Leute, die sagten so, boah geil, hast du einen Schein? Echt, können wir mal auf dem Rhein fahren? Und wie viele Düsseldorfer gibt es, die noch nie auf dem Rhein gefahren sind?
Mit dem Schiff
irgendwie, mega viele. Und es geht ja nicht darum zu posen oder die Kohle rauszuhauen, was wir schon gesagt haben, weil es einfach, wenn du ein Motorboot betreibst oder fährst, ist es ja in den heutigen Zeiten auch, das kostet dann Geld, das darf man nicht umschreiben. Und ich glaube, die Technik für E-Boote sind noch nicht flächendeckend auf dem Niveau, dass man mit diesem Strom, der ja in Düsseldorf nicht ganz klein ist, da muss man ja auch schon eine gewisse Energieleistung haben, damit man damit
und elektrisch ist auch teurer.
Und E ist auch teurer.
Ja. Okay. Verbrenner sind noch günstiger als E-Motoren, gerade die, weil du bei dem E brauchst natürlich auch noch die dicken Akkus.
Genau das. Ja.
Die kosten auch ein Schweinegeld. Also das ist schon nicht einfach, aber wie gesagt, das ist einfach, ich mache immer gerne Sachen, die mir gefallen, die ich mag, wo ich Lust drauf habe. Und das ist das Schöne, dass ich mir das so ein bisschen aussuchen kann oder erarbeitet habe, dass ich Projekte machen kann, wo ich Lust ja, habe und habe dann auch gut, eine Passion.
Also so eine Passion zu machen und dann zu haben und daraus dann Business zu machen, ist doch
gut. Und wenn man auf einem Boot ist, egal wie, egal ob es ein Schlauchboot ist, ob es ein Floß ist, ob es irgendwie selbst was zusammenzimmerst und da drauf treibst, auf dem Wasser, das ist einfach magisch. Du treibst auf dem Wasser rum, du hast diese Stille, ja, wenn jetzt nicht irgendwie einen dicken PS, und deswegen auch immer diese E-Motoren, die ich so gerne mag, die sind so schön leise, aber auch wenn du den Motor ausmachst, vor Anker liegst, diese leichte Schaukeln, du bist an einem Ort, wo noch nicht viele sind, weil fast jeder Ort, wo du einen Anker schmeißt, ist immer wieder einzigartig. Das ist nicht so ein Fleck, ne? So, du musst nicht irgendwo hingehen, du siehst die Leute da am Strand rumrennen, spielen, du siehst es aus einer anderen Perspektive und das ist eben dieses, was mir immer schon so Spaß gemacht hat. Egal wo ich bin, ich will eigentlich immer, wir waren jetzt in Kopenhagen letzte Woche, da haben wir uns ein Boot geholt, in Amsterdam ein Boot, die sind alle diese führerscheinfreien, diese, keine Ahnung, die fahren Schrittgeschwindigkeit, aber das ist egal, das kann ich nur
empfehlen. Ja, aber in Amsterdam durch die Grachten oder so ist doch mega geil, oder? Wunderschön. Aber da ist doch Traffic, oder? Da ist doch Verkehr, ne?
Ja, geht, aber es ist witzig, ja, und das sind so, das sind wieder so aus Alu oder so aus Plastikdingern, die kannst du nicht kaputt machen so schnell, die kannst du auch mal irgendwo gegenfahren. Und das ist einfach nur schön, wenn die Perspektive vom Wasser, jeder wird ruhig auf dem Wasser, wird erst wunderschön, man ist aufgeregt, weil irgendwie auf dem Wasser und Fotos und die und wir gucken mal. Aber so nach einer halben Stunde auf dem Wasser ist man so angekommen, man ist so wirklich, man sitzt da und denkt so, boah, ist das schön. Man ist einfach so, der Kopf ist frei und das habe ich nur auf dem Wasser. Also wenn du wirklich mal abschalten willst, Handy einfach kurz da lassen und einfach nur mal nur auf dem Wasser treiben, fahren, wie auch immer. Das holt dich ab und deswegen auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die für uns arbeiten, die lieben diesen Job, weil das ist so, wir haben mittlerweile wirklich ein großes Problem, Studenten zu finden, ne? Oder Studentinnen, weil die denken, die müssen hier die super nautische Erfahrung haben, braucht man gar nicht, sondern wir bilden euch ja aus, ne, komplett. Und die bei uns sind, die haben wirklich, wir haben jemanden, das ist zum Beispiel ganz spannend, in Düsseldorf haben wir jemanden, der Matthias zum Beispiel, der arbeitet in der Textilbranche, relativ an einer höheren Position, der aber zwischendrin einfach als Ausgleich neben seinem Job, den machen das ja nicht fürs Geld, sitzt der bei uns, ist der Fahrlehrer. Dann haben wir jemanden...
Ach, ist das Zeitbild? Also gibt's wahrscheinlich so oder so, oder? Gibt's hauptberuflich auch welche? Oder ist das alles?
Ja, so Teilzeit gibt's noch was, aber die meisten von uns, wir wollen viele haben, weil wir merken, dass bei anderen Bootsschulen, was ich auch von vornherein bemängelt habe, ist, wenn es einer jeden Tag macht, wie so ein Busfahrer oder wie irgendjemanden, der so immer dann
erzählst du immer dieselbe Geschichte wahrscheinlich.
Dann bist du irgendwann auch, du erwischst dich nicht in einer guten Zeit, dann bist du mal schlecht drauf oder bist genervt oder du hast keine Geduld. Und das ist so ein bisschen schwierig, das zu steuern, dass dann die Leute dann auch noch Spaß an der Sache haben und das nicht fürs Geld machen. Und bei uns, die machen es wirklich, macht es fast niemand fürs Geld, weil die haben alle gute Jobs. Wir haben jemanden, der arbeitet bei einer Versicherung, bei einer großen und hat da irgendwie 9 Mitarbeiter unter sich und fährt aber nebenbei fährt er bei uns.
Okay.
Und wir haben einen wirklich Überqualifizierten, der ist ganz witzig, das ist der Tim, der fährt aktuell 3 Monate auf der AIDA, dann ist er 3 Monate zu Hause, fährt bei uns auf dem Fahrschulboot und dann wieder 3 Monate fährt er die AIDA. Der ist
Kapitän, oder?
Der ist Kapitän auf der AIDA.
Das ist aber dann großes Kapitänspatent, oder?
Ja, und dann kann man natürlich auch Nautik studiert und sowas, dann kann man jetzt hier bei uns in Düsseldorf, bei OnWater, kannst du bei einem Kreuzfahrtschiff Kapitän, kannst du deinen Führerschein machen, ist dein Fahrlehrer. Das ist so, ist einfach
Storytelling immer mega gut, aber für ihn wahrscheinlich auch so Nussschale versus, ich meine, so eine AIDA ist, ich weiß nicht, wenn man die schon mal in echt gesehen hat, so, das ist echt ein Riesenklump, ey. Alter Schwede, das sind Riesenschiffe.
Aber es ist trotzdem witzig, dass er dann da immer sitzt bei uns, das bei uns macht und hat ja 3 Monate Freizeit. Und wie gesagt, die machen das selten fürs Geld, die lieben das. Und das ist so schön, dass man da auch so ein bisschen was zurückgeben kann, dass man da wirklich versucht, denen auch einen angenehmen Arbeitsplatz zu machen. Die können ihre Zeiten selber steuern. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Klima. Und das gefällt mir da so bei. Man kommt da hin, jeden Tag, ich freue mich jeden Tag aufs Neue, immer in den Hafen zu fahren. Immer einen Hafen.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe ja den Schein, wie gesagt, gemacht und was ich gelernt habe, ist halt, dass die Leute, die man da trifft, gerne, ihr habt ja so Onboarder-Klamotten und die tragen die unheimlich gerne. Das Gefühl hat man schon, wenn man die sieht. So, die sind stolz, das tragen zu können. Also Total. Das ist so ein Community-Ding bei euch irgendwie so, ne? Es fühlt sich zumindest so an von außen.
Ja, es ist irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendwie auch da wieder. Man ist einfach, man hebt jetzt nicht ab, dass man sagt, oh, guck mal, wir haben Boote, sondern ganz im Gegenteil. Ne, das heißt, wenn jemand ein Boot hat, heißt nicht, dass er jetzt irgendwie besonders reich oder irgendwie ein dicker Fisch oder arrogant ist. Ne? Es gibt bestimmt natürlich, die gibt's auch, die gibt's wie mit Sportwagen genauso. Nicht jeder, der einen Sportwagen hat, ist, sag ich mal, ein Poser oder irgendwie.
Nee, klar, gibt natürlich die Superjachten und so ein Kram da, so Zeugs. Ne? Das ist aber hier, hält sich das, glaube ich, in Grenzen. Total. Es gibt ein paar teure Boote auch hier in Düsseldorf im Medienhafen, glaube ich, die liegen, die dann auch 6-stellige Summen kosten. Das gibt's da, aber da sind wir noch nicht in Monaco, Saint-Tropez oder sonst
natürlich
wo.
Nicht. Aber wie gesagt, und trotzdem ist es halt so, das ist eine Leidenschaft, die verbindet. Und die Leute sind wirklich alle, die teilen so eine Leidenschaft. Natürlich, das Menschliche kommt hinterher. aber man gibt sich eigentlich, wenn man sich in die Sachen so ein, ich bin ja gar nicht drin. Ich komme ja, wie gesagt, ich komme vom Wassersport und gar nicht aus der Nautik. Das heißt, ich fuchse mich ja da auch gerade in diese ganzen Thematiken ein, dass es auf jeden Fall auch, sag ich mal, so ein bisschen authentisch ist, dass ich da, ich bin jetzt nicht der geborene Seefahrer, also es witzig ist, aus meiner Familie ist Urgroßvater, Großvater und so, haben alle was mit Nautik zu tun gehabt, waren Kapitäne und Co. Das habe ich ja später erfahren. Das habe ich erfahren, wo ich die Bootsschule aufgemacht habe, hieß es dann, ach guck mal, das wäre hier, das passt ja in die Familie. Und dann haben sie mir alles mal erzählt, dass mein Urgroßvater der Kapitän von Kaiser Wilhelm II. War.
Echt?
Ja, so Dinger, wir haben so einen riesen...
Prominent direkt.
Ja, richtig witzig, Otto Küppers, ne? Und ganz, ganz coole Sachen haben die dann da erzählt und gezeigt und irgendwie auch so einen Kompass von dem geschenkt bekommen. Und so ein großes, aus Silber, so ein Riesenschiff steht da auch. Ich habe mich immer schon gefragt, woher das kommt, so ein großes silbernes Schiff bei meinen Großeltern, wo wirklich dann da drauf steht, so, was weiß ich, wie viel Atlantiküberquerung und also so ein Geschenk von dem, von Kaiser Wilhelm. Also wirklich coole Sachen dabei. Und das war dann einfach so witzig. Das heißt, die Leidenschaft war irgendwie, kam übers Wakeboarden. Und jetzt kommt quasi die ganze Aufholarbeit, dass man auch, also ich bin jetzt, wenn jetzt jemand Probleme an seinem Motor hat, bitte ruft mich nicht an. Also kann ich euch nicht helfen.
Ja,
also
gut, das ist ja vielleicht nochmal was anderes. Ich meine, man muss schon wissen, was geht so ab auf dem Schiff, wenn kein Antrieb ist, was könnte das sein? Und was macht man dann?
Genau. Im Notfall immer paddeln, das kann ich gut, da helfe ich gerne.
Ja, richtig.
Genau. Ja, aber ansonsten ist es alles andere, ist wie gesagt wirklich, ist nur Leidenschaft. Ist nur Leidenschaft und Spaß zur Sache und einfach irgendwie das.
Ja, jetzt machst du aber nicht kleiner als es ist. Also ich meine, Onwater ist ja so, jetzt kennen wir es hier aus Düsseldorf, wenn man hier die Augen auf hat, dann sieht man ab und zu mal so ein Schiff mit so einer Onwater-Flagge, mit einer Onwater-Schriftung hier rumfahren. Aber ihr habt ja nicht nur einen Standort, ihr habt ja mittlerweile...
5 in Deutschland, 1 auf Mallorca.
Ja, ich also erzähl mal auf, wo seid ihr überall?
Also Mainz, Gründungsstätte, nächste kam Marburg, ne, dann haben wir Düsseldorf, Chiemsee, Koblenz, Frankfurt und auf Mallorca haben wir auch noch einen relativ großen Standort.
Aber Chiemsee, das ist ja auch was Besonderes, oder? Weil das ist ja eigentlich ein See, pass auf, jetzt kommt Klugscheißerei, du darfst Motoren nur fahren, wenn du auf der Insel wohnst oder auf einer der Insel wohnst.
Wenn du einen Anleger hast, ja.
Genau, und alle anderen dürfen nur E-Boot fahren.
Genau.
Und deswegen habt ihr E-Boote natürlich.
Auf dem Chiemsee noch nicht.
Aha.
Weil wir da keinen Ladepunkt haben am Chiemsee. Das heißt,
also als Fahrschule habt auch Motorbetrieben
nur auf dem Chiemsee. Nur am Chiemsee haben wir mit Motor betrieben, den Fahrschulbetrieb, weil wir dort eben noch keinen Zugriff zu Strom haben oder eine Möglichkeit haben, unsere PV-Anlagen irgendwie dort zu installieren, dass wir das
können. Auch mega geil, auf dem Chiemsee den Schein zu machen, weil der See ist, finde ich, mega gut. Ist ziemlich groß.
Ja, ich sag mal so, du hast die Ausbildung gemacht. Viel fahren tust du ja nicht in der Ausbildung.
Ja, das stimmt. Ja, klar. Aber du könntest da richtig schön fahren.
Ja, natürlich. Also das Einzugsgebiet ist natürlich ein bisschen schwierig, weil München, Chiemsee, fährst halt 40 Minuten, wenn du Glück hast mit dem Verkehr. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wird gerade, läuft das ganz gut, ne, das Booking aber da.
Aber kannst du denn Tegernsee, darfst du nicht mehr fahren, oder? Gibt es, da kannst du segeln, ne?
Ja, ich glaube, da kannst du nur so kleine
Also da gibt Jollen. Es nur diese Schiffe,
und E-Boote Schiffe, vielleicht, die, diese bis 5 PS oder so.
Ja, und dann gibt es halt nur so Fährverkehr da, ne?
Genau,
so. Und große. Ammersee ist genauso klein, da darfst du auch nicht fahren.
Da ist also nicht viel.
Chiemsee, ist nicht viel.
Viel in München geht nicht viel. Also wir hatten ganz am Anfang, wollten wir irgendwie am Starnberger See, aber das ist ja noch unmöglicher. Ich sehe ganz oft, fahre ich irgendwo lang und sehe Wasserfläche und denke mir so, boah, hier perfekt, ne, da perfekt und da perfekt. Aber jedes Mal muss man sich auch wieder bremsen, auch Münster. Ich so, ja, Münster machen wir auch. Man war Corona und dann waren wir so im Expansionswahn. Alles digital schnell umgelegt, ging ja dann relativ schnell, weil wir schon komplett App und Co. alles schon installiert hatten. Oder ne, initialisiert hatten und selber geschrieben hatten. Und dann haben wir auch gesagt, also man hatte nichts in Freizeit. Also es gab ja wirklich nichts. Ich hatte wirklich jeden Tag, konnte ich einfach arbeiten, von morgens bis abends. Niemand hat dich gestört, niemand hat dich gehindert. Du hast einfach gemacht. Und dann kam irgendwann so dieses soziale Leben zurück. Und Marburg, da passiert halt wirklich nichts. In Marburg konnte so fokussiert einfach nur alles irgendwie aufbauen, machen, weil ich habe ja hier den Standort aufgebaut vor 3 Jahren und bin aber erst letztes Jahr im September hingezogen. Also ich bin wirklich immer noch gependelt ein bisschen.
Ah, okay.
Und war dann natürlich, wie gesagt, war wirklich voll im Rausch und dachte, oh, wir machen noch den Standort und den Standort und den. Das Ding aufzubauen am Anfang ist einfach. Sobald aber dann viele Kunden kommen und dann du es koordinieren musst, dann noch mit Fahrlehrern und Fahrlehrerinnen, also mit Angestellten und sowas, dann dann kommt jetzt die ganze Arbeit. Und das war am Anfang total unterschätzt und dachte, ja, ich wollte noch Köln letztes Jahr machen und noch das machen und das. Und habe dann wirklich für mich gesagt, boah, wir müssen echt ganz doll auf die Bremse treten, müssen ein bisschen aus dem Startup-Charakter rauskommen. Da sind wir leider noch ein bisschen gefangen. Strukturen aufbauen. Das Problem ist, bei so einem Saisonbetrieb, im Sommer fasst du da nichts an.
Im Sommer, klar, da bist du von dem Tagesgeschäft drin, ne? No way.
Da geht nicht viel. Du kannst ein bisschen so auf den Zettel schreiben, wenn dir was einfällt, aber dann im Winter immer ziehen wir uns ja immer zurück. Wie nach Mallorca immer 3 Monate und 3 Monate auf Mallorca, da hast du dann so ein bisschen eine Ruhe und kannst dann komplett Konzepte fürs nächste Jahr schreiben, umbauen und so weiter.
Aber ist denn, also weiterhin die Strategie ist, auszubauen? Also ich meine, ihr habt noch ein weiteres Geschäftsmodell, ist ja quasi so, so wie so ein Boot-Abo, ne?
Genau, Bootsclub.
Also ja. Bootsclub, das heißt, du bezahlst eine gewisse Summe im Jahr und hast dann die Möglichkeit, Kilometer abzufahren oder Stunden abzufahren, sowas,
oder? Nee, unlimited. Also so unlimited. Viel du willst, ja, nach Verfügbarkeit. Also das ist, weil wir jetzt auch gemerkt haben, wir machen jetzt ja auch das Tagesgeschäft wie Marina. Alle Marinas, wir haben so eine Marina-App gemacht, wir komplett digitalisieren. Also ich versuche wirklich alles zu digitalisieren, alles irgendwie ein Stück weiter zu denken und haben dann auch gemerkt, dass einfach alle Marinas und alle Wasserflächen einfach ausgebucht sind. Du hast keine Möglichkeit mehr, irgendwo dein Boot. Wie viele rufen an? Dieses Jahr habe ich 30 Leuten abgesagt, dass wir keinen Platz haben.
Also die nach Düsseldorf wollten, um da ihr Boot hinzugehen.
Ja, egal welche Größe, du hast keinen Platz mehr. So, und das heißt, wir haben gerade wirklich einen Boote- und Caravan-Boom durch die Pandemie gehabt. Und ich sag mal so, du brauchst kein eigenes Boot. Also wenn du wirklich 2-mal die Woche fährst, okay, vielleicht, aber ganz ehrlich, wie viele Boote stehen nur rum? Gehen wir durch den Mittelhafen,
mega gucken, die Boote viele, stehen ne? die nur da rum. Ewigkeiten rumliegen und dann auch grün anlegen.
Genau.
Und dann wird es erst richtig teuer, weil dann muss ja diesen ganzen Unterbodenschutz machen und rausholen.
Ja, ein Winter allein. Wir leben ja in einem Land, wo es halt auch mal Minusgrade werden kann und dann friert dir da alles kaputt. Das heißt, du musst das Ding dann halt auch einwintern. Dann in die Werft, dann das. Das heißt, du hast nicht nur den Anschaffungspreis, der wirklich sehr, sehr teuer ist. Dann fährst du ein, machst du einmal den Schlüssel an, ist Boot gebraucht, dann verlierst du schon wieder 30% vom Wert. Gefühlt. Mittlerweile nicht. Aktuell gehen Boote wirklich gut weg, der Bootsmarkt, weil die Nachfrage so hoch ist. Aber ansonsten kriegst du keinen Stellplatz, egal wo. Und dann ist halt auch die Sache, diese Verknappung, wo man sagt, Leute, bevor ihr auch ein eigenes Boot holt, der Gedanke, alle denken immer, oh, ein Boot, ne, dann jeden Abend mit einem Fläschchen Wein, dann fahre ich da raus, habe ich das. Nee, dann hast du den ersten Schaden.
Also erstmal 0,5 Promille ist sowieso nicht. Also das nehmen die auch ernst und du musst in Düsseldorf an der Wasserschutzpolizei vorbeifahren, um rauszukommen. Ja. Die sind immer da und gucken. Das ist echt.
Deswegen, don't drink and drive auf jeden Fall.
Nee, auf jeden Fall nicht.
Man stellt sich viel schöner, falls es ist. Ich meine, wir sind nicht in Düsseldorf, das ist der Rhein, der ist sehr schnell, gefährlich, nicht so schön vom Wasser, dass man jetzt sagt, man kann super baden gehen. Das heißt, wir sind sowieso ein bisschen gefangen. Das heißt, fährt man wirklich, wenn man ein eigenes Boot hat, so viel? Das heißt, ich empfehle wirklich allen anderen so ein Bootssharing für den Anfang, so ein Bootsclub. Das heißt, du kannst wirklich zahlst im Jahr unwesentlich mehr, wie der Liegeplatz kostet. Das heißt, du hast die Anschaffung gespart, den Service für das Boot, ja.
Naja, ist ja auch nicht gleich Wartung und dieses ganze Kram ist ja schon mit drin.
Jeder Bootseigner verbringt definitiv mehr Zeit damit, das Ding zu reparieren oder zu putzen, statt zu fahren.
Definitiv. Also ich kann mich gut erinnern, dass ich da mit so einem Aufsatz und mit so einem Igel, so einem Kupfer-Igel-Aufsatz da die ganze Farbe runter. Das ist keine Freude, Leute, kann ich nicht sagen.
Deswegen einfach Bootsclub, kannst du jährlich kündigen, kannst aber im Jahr eigene App auch dafür programmiert, kannst so viel fahren, wie du möchtest. Und das ist halt eben, wir sehen da ja wirklich auch die Bootsclub-Kunden, die wir haben, die wirklich nur hingehen müssen, haben einen Schlüssel, die müssen nur draufsteigen, losfahren, ihren Tank dokumentieren in der App und das Boot zurückbringen. Die fahren, keine Ahnung, vielleicht 10-mal im Jahr, 15-mal. Also und mit dem eigenen Boot würden sie nicht mehr fahren.
Ja, ich bin auch erst 2-mal gefahren, oder? Genau. Seit ich entscheide, bin ich 2-mal gefahren?
Ja, genau.
Das war's.
Ja, und das ist es. Und,
ist eigentlich schade drum.
Total.
Und deswegen, direkt in die Agenda für morgen, erstmal Termin machen für eine neue Auswahl. Das Wetter ist gut die Woche.
Kann man machen, definitiv. Ja, und dann hast du halt, wie gesagt, genau die. Also man geht so blauäugig dran. Wie viele Kunden haben wir, die sagen, ja, ich habe ein Boot gekauft, steht schon da, ich brauche einen Führerschein.
Gut, ich habe schon 1,5 Million ausgegeben, ja, so aber ungefähr. Führerschein habe ich noch nicht.
So ungefähr. Und dann denke ich mir auch jedes Mal, ne? Also das ist auch schwierig. Aber gut, man kann es nicht allen recht machen, man kann es nur empfehlen. Und wir nehmen die Leute jetzt wirklich an die Hand. Das ist ja das Schöne, dass wir wirklich deutschlandweit ungefähr, glaube ich, mittlerweile bis zu 2000 Leute im Jahr ausbilden. Und die wirklich von vornherein auch wirklich fit machen durch Weiterbildungen, ne, Skipper-Trainings, bis weiterhin auch dann Funkzeugen und so weiter oder Meilenturns anbieten. Da haben wir Kontakte irgendwie nach Griechenland und Mallorca an den Standort, wo man dann auch wirklich mal auch auf Seewegen fahren kann und nicht nur hier im Hafenbecken, wie man es gelernt hat. Und ich sage immer, fahrt erstmal gemeinsam mit uns das Boot kaputt, bevor ihr allein das Boot kaputt fahrt.
Ja, ist ja auch was dran. Ich meine, vor allen Dingen ist so, dass wenn man das erste Mal das gelernt hat, habe ich ja bei euch auch auf einem Elektroboot, das ist super leicht, das reagiert super schnell, das ist quasi super popelig, einfach damit zu fahren.
Voll. Und danach darfst du alles fahren, was du
willst. Und dann bin ich das erste Mal gefahren mit einem richtig so, mit Getriebe, Motor, 100 PS. Ich kann euch sagen, Leute, das ist was anderes. Also, weil dieses Reagieren ist anders, das ist viel schwerer, das fährt sich völlig anders im Wasser. Und beim Manövrieren gerade auch so, wenn man denkt, so anlegen ist halt der größte Fuck-up, wenn man ehrlich ist, weil das muss man üben.
Am meisten Schäden beim Anlegen.
Ist beim Anlegen und dann hast du mal Wind von der Seite und dann hast du mal die und da. Und wenn man aber dann das erste Mal so rausfährt langsam und dann auf den Pin drückt und raus aus dem Hafen rausbrettert, dann denkst du dir so, yeah, I fucking rule the world. Das ist mega gut, ich kann es euch sagen, ist mega gut.
Nee, es ist, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, Bootfahren ist wirklich schön, egal wie, wie gesagt, egal was es ist, egal wo. Wenn ihr irgendwo ein Boot seht, was führerscheinfrei, was man mieten kann in irgendeiner Stadt, egal was, macht es einfach. Das ist irgendwie immer schön, das ist immer irgendwie witzig, macht Spaß. Man die Regeln halten und wenn man dann angefixt ist, macht so ein Schein halt auch Spaß, weil dann lernt man es auch richtig und dann einfach dranbleiben und sich nicht übernehmen. Aber ansonsten ist das, wie gesagt, wirklich eine runde Nummer und wir, wie gesagt, on water, ne, auf dem Wasser, wir machen alles ringsherum. Ne? Wir versuchen immer wieder weiterzudenken. In Mainz, der Hilmer, der hat immer verrückte Ideen, wie man da noch irgendwie, ne, mit Flöße baut und sonst irgendwas noch macht.
Ja, ihr habt da auch Flöße, ne, habe ich gesehen, genau, wo man da mitfahren kann.
Genau, quasi. Richtig.
Aber die sind auf einem Fluss oder auf einem See?
Wir sind auf dem Rhein in Mainz, aber da ist ja so unfassbar breit, der hat da nur vielleicht so 3-4 km/h. Und das ist
dann, ah, die okay, haben so deswegen Auen. Geht das überhaupt, genau. Weil hier würde man mit dem Ding da reinfahren und dann wäre das, ciao, das wäre weg.
Ja, kannst du nur in eine Richtung fahren.
Ja, eben, nämlich nach Holland.
Ja. Genau, und das ist halt andersrum, das ist halt schön oder ärgerlich für Düsseldorf, aber es ist auch eine Herausforderung und wir wollen auf jeden Fall auch jetzt irgendwas bauen, was dann rheintauglich ist, was wir da machen können. Also wir sind dran, aber aktuell ist erstmal gerade dieser Expansionshype und dieser ganze Wahn, den wir da hatten und die ganzen, wir waren waren total angefixt und zu machen, haben wir jetzt aber erstmal gemerkt, wir müssen jetzt ein bisschen aufräumen und erstmal ein bisschen wieder die Grundstrukturen wieder schaffen, damit wir dann wieder weiter neuen Quatsch machen können.
Ja, muss man vielleicht auch mal Luft holen zwischendurch, oder? Ich meine, ihr seid ja auch bootstrapped, oder? Also ist ja nicht finanziert oder so, sondern
nee, alles selbst.
Ihr tragt euch da selbst.
Genau, also alle Gewinne werden eigentlich dann immer direkt wieder in die Expansion gesteckt, ne? Also Boote gekauft werden davon, also wir machen eigentlich alles immer so. Und die machen, das ist schon ganz cool, aber dann wächst du halt auch nur bis zum gewissen Punkt.
Ja,
wenn du irgendwann so einen Riesenboom machen willst, dann musst du halt entweder jemanden noch mit reinnehmen, irgendwie, der noch mit irgendwie als Investor da fungiert. Und das ist halt die Frage, ob man das will. Also es ist, aktuell sind wir sehr zufrieden. Wir sind zufrieden mit unseren Zahlen, wir sind zufrieden mit dem, wie wir arbeiten, was wir machen und auch auf jeden Fall
theoretisch, stolz. Also wenn jetzt hier einer zuhört, würdet ihr darüber sprechen oder sagt ihr so, nee, wir machen das so, wie wir wollen?
Das weiß ich gar nicht. Das muss man, also mit, über sowas habe ich mit Hilmer noch gar nicht gesprochen, dass wir da irgendwie in die Richtung gehen wollen oder sollen.
Also weil theoretisch wäre ja die Zielgruppe, was weiß ich, ein Bootshersteller, der einen Absatzkanal sicherstellen will, gibt es ja genug da draußen. Jetzt nicht, jetzt haben sie alle genug zu tun. Ja. Aber ich glaube, die Post-Pandemie-Zeit wird kommen, wo man wieder Camper um Preise verhandeln kann und bei Booten auch nicht nur irgendwie so das Lieferticket verkaufen kann. So, ja. Die Zeiten werden ja irgendwann mal vorbei sein.
Ja, mit Sicherheit.
Und dann geht es mal wieder im Normalen weiter, was ja auch nicht so schlecht ist, oder?
Nö, deswegen. Also es ist klar, wir versuchen ja auf jeden Fall viele, viele Corporates zu machen mit verschiedenen Herstellern und Co., aber sind auf jeden Fall da erstmal so zufrieden mit dem, was es ist und wie es ist. Wir können da erstmal die eigene Struktur noch aufbauen und gucken mit den Standorten. Ich meine, jeder Standort ist immer wieder irgendwie, also wir haben jetzt für Köln zum Beispiel auch wieder durch Zufall einen relativ großen, auch so YouTuber dadurch an Land gezogen oder sowas, mit dem wir dann jetzt vielleicht, wenn wir Köln irgendwann mal öffnen, haben wir einen super Werbepartner, der hat knapp 3 Millionen Abonnenten bei YouTube und irgendwie Instagram auch und hat Bock, kommt fast aus einer ähnlichen, auch aus der Motorszene. Und das sind so Leute, die man euch kennenlernt, wo man sagt, man kann es auch erstmal alleine versuchen und weitermachen. Und solange, wie gesagt, solange wir davon leben können und das weiterhin ausbauen können, sehen wir da, glaube ich, erstmal keinen Grund, noch da mehr zu machen. Was wir machen wollen, ist jetzt ein neues Projekt, das ist ganz spannend. Geht so ein bisschen in die medizinische Untersuchung rein. Die ärztliche Tauglichkeit, die ja bescheinigt werden muss. Das war mir
ein bisschen. Achso, stimmt, genau. Man muss einen Gehörtest, man muss
Sehtest und Rot-Grün-Schwäche.
Sehtest und Rot-Grün-Schwäche ist ein Riesenthema, habe ich erst belächelt, aber dadurch, dass die Schiffe ja nachts Beleuchtung haben und Rot-Grün einfach links und rechts anzeigt,
unter anderem,
unter anderem oder den Standort des Schiffes oder die Lage, darf man das nicht vertauschen. Nein, das ist aber nämlich ein Problem.
Und das, wenn Leute das nicht machen können, dann deswegen. Also die allgemeine Tauglichkeit ist relativ simpel. Du darfst nicht taub sein und nicht blind. Aber doch. Aber rot-grün sollte es auf jeden Fall, das wird ganz streng gesehen. Und da ist auch wieder so ein Ding, wo man einfach sieht, es sind Ämter und Prüfungsausschüsse, die einfach auch noch so, keine Ahnung, gefühlt mit Windows 95 arbeiten. Was alles so wirklich so eingestampft ist und wo wir jetzt da auch noch so ein bisschen Ideen haben, wie wir auch den komplett deutschlandweiten Markt für die Führerscheine noch weiter unterstützen können, ausbilden können und so weiter. Wir wollen nicht nur unsere Komplettpakete an den Standorten, wo wir alles aus einer Hand machen, sondern wollen jetzt auch diese Teile, die wir haben, aufteilen, dass es dann zum Beispiel auch eine Ausbildung für die Theorie deutschlandweit geht oder im deutschsprachigen Raum komplett, auch was die Untersuchung angeht und dann vielleicht später sogar die Leute dann dadurch gucken, durch den Verkauf, wenn jetzt zum Beispiel ganz viele Kurse in Hamburg verkauft werden, dass wir dann dadurch sehen, da kommt mal ein Boot hin und da macht Praxis. Sagen,
da macht ja Sinn, weil wenn du dann siehst, okay, da haben wir so und so viel Anmeldungen. Also ich glaube auch, dass so Regionen, wenn man so ein bisschen im Podcast unterwegs ist, gibt es also 2-3 Sender, die sind, wo die Protagonisten und Moderatoren in Berlin sitzen und da gibt es ja Seen ohne Ende. Und da haben gefühlt alle so ein Boot. Da denke ich noch so, alter krass. Und eigene Regelung, ne? Da muss ja auch
Berliner Binnengewässer
ist ein bisschen anders. Ja. Aber ich glaube, es ist auch ein Markt am Ende des Tages.
Natürlich, für euch, oder? Ja, aber die Sache ist, wir machen aktuell die Standorte, bauen wir eigentlich immer so auf, wo wir auch Kontakt zu haben, wo wir jemanden von uns, der das irgendwie auch managen kann, machen kann, machen noch viel selber. Das heißt, da müssen wir jetzt so Strukturen aufbauen, dass wir auch so direkt, weißt du, so im Remote auch Leute, wo wir nicht, wenn es jetzt heißt, hier mein Motor ist kaputt, dass dann einer von uns, von Helm und mir, entweder von A nach B guckt und da irgendwie einen Motor bringt, das bringt, sondern das muss halt, wir müssen ein komplettes Netzwerk noch aufbauen ringsherum, irgendwie jemand, der da halt irgendwie auch Sachen schicken kann, der so ein bisschen wie so ein Hausmeister, wirklich so als Freier, als so ein Schrauber, der wirklich zwischen allen Standorten dann vernetzt ist und der dann eben nichts anderes macht, als die Standorte abzufahren und die Boote zu warten, am Rechten zu sehen. Und deswegen machen wir das gerade aktuell nur in den Bereichen, wo wir einfach hin können.
Also wo ihr von den Kilometern her das erreichbar habt. Ne?
Ja, und auch Marburg bin ich ab und zu, weil ich da ja, wie gesagt, auch noch meinen Einzelhandel habe, weil ich da ja gebürtig herkomme, Familie besuche. Das heißt, wenn ich da bin, gehe ich immer dahin, mache einen Check-up oder kann das einfacher verbinden. Mainz, Frankfurt, Co., das sind alles so nahe Sachen. Und in Chiemsee ist der Felix, das ist ein Freund vom Hilmar, der das da so ein bisschen überwacht alles und macht. Und das sind so Sachen, das ist einfacher also für uns.
Müsste so einer, der bei euch so aus dem Inner Circle kommt, irgendwie sagen so, ich ziehe jetzt nach Berlin und dann wäre derjenige.
Dann wären wir schon früher bereit. Genau, sowas in die Richtung geht es halt aktuell, wie wir das die Standorte aufbauen, aber das ist natürlich nicht nachhaltig gedacht, dass wir sagen, nur da, wo wir Leute kennen, die so ein bisschen nautisch angetrieben sind,
bin halt einfach unverdankbar,
sondern das soll halt die Schlüssel auf Verkaufszahlen
niemals so sein, dass es jetzt
auf jeden Fall
und die Leute gerade kennen, alle unfassbar sind
und so motiviert. Deswegen ist es aber wie, wenn du einen Chartervertrieb aufbaust. Wenn du 3 Charterboote hast, verdienst du damit kein Geld, weil es lohnt sich nicht dafür, ein Personal anzustellen, groß Werbung zu machen, weil entweder bist du immer ausgebucht oder die Personalkosten sind zu groß.
Ja,
das heißt, das ist das gleiche Prinzip, in dem wir uns gerade fangen oder gefangen sind. Entweder müssen wir jetzt relativ groß werden, damit sich auch dieser ganze Aufwand lohnt, oder wir machen erstmal klein weiter und machen jetzt erstmal diesen Verkauf, weil der kostet uns weniger, der Software deutschlandweit. Also die Software jetzt kommt ein komplettes Makeover im Winter, da haben wir Zeit dafür und dann soll die nächstes Jahr erstmal diese Kurse für die Theorie deutschlandweit gehen und Leute können optional natürlich auch an, die sehen ja die Orte, wo Praxis für uns gegeben wird, können das dazu buchen und wir sehen dann die Verkaufszahl nach einem Jahr und wollen dann vielleicht darauf das Jahr dann die meistverkauften Standorte dann meinetwegen mit.
Oder ihr könnt ja auch andere Fahrschulen als Partner mit einbinden,
theoretisch oder sowas.
Kann man ja verkaufen, oder?
Ja, da sind wir immer ein bisschen, also wir, wenn man mal unsere Bewertungen anguckt, wir sind wirklich sehr kundenorientiert und arbeiten da unfassbar, also wir kriegen unfassbar tolles Feedback zurück und wir haben immer Angst, wenn wir andere Leute empfehlen, weil ich sehe das ja. Der Antrieb war ja genau das, dass wir nicht diese grimmigen Seebären und diese komischen Leute haben, wenn wir dann, die Leute kriegen eine coole Ausbildung bei uns und gehen dann aber in die Praxis und sind nicht so happy, dann gibt es vielleicht wieder ein schlechtes
Gefühl. Ja, fällt es wieder auf euch zurück. Ne?
Ja, da sind wir, wie gesagt, vorsichtig und ja, wollen uns jetzt, wie gesagt, erstmal nicht übernehmen.
Langsam wie lange geht die Saison noch? Also wenn man jetzt sagt, so, ich habe jetzt noch Bock, den Impuls mitzunehmen. Wie lange kann man Boot fahren in Düsseldorf und wie lange kann man einen Führerschein machen?
Also wir fahren durchgehend bis auf
ganze Jahr.
Ja, Prüfungspause ist immer vom so eine Woche vor Weihnachten bis 15. Januar und da machen wir quasi nur Pause.
Ach, echt? Das ist die einzige Pause hier.
Ja, wir haben eine Heizung im Boot. Wir fahren, das kann bis auf 30 Grad das Boot aufheizen. Kannst im T-Shirt, kannst du da auch, wenn draußen minus 5 Grad sind, kannst du im T-Shirt im Boot fahren. Das ist ganz cool.
Okay, krass. Also die Heizung funktioniert krass, das habe ich schon mal gemerkt. Ja. Das haben wir schon mal angemacht irgendwann und das war richtig schön warm. Ja. Ja, okay, cool, krass, wusste ich nicht. Aber das heißt, du kannst eigentlich immer den Schein machen und wahrscheinlich ist es im Herbst, hast du wahrscheinlich eine höhere Auswahl an Stunden, die du nehmen kannst und so, weil sind nicht so viele Leute auf dem Wasser, oder?
Ja, ist egal, wir bieten eigentlich immer genug an. Also ich bin ganz flexibel, wir haben auch schon für Leute, sind wir morgens um 7 Uhr gefahren oder um halb, also eine Viertel nach 6 und sowas, also die irgendwie Arbeitszeiten oder bei manchen mit Flutlicht ganz spät abends, wenn es in der Arbeitszeit nicht geklappt hat. Also wir sind da sehr flexibel, wie gesagt, sehr kundenorientiert, verbiegen uns da gerne für Kunden immer. Natürlich soll das nicht ausgenutzt werden, aber wir sind, wie gesagt,
Ausnahme bestätigt die Regel.
Genau, und das funktioniert ganz gut, das machen wir auch ganz gut und deswegen sind wir so erstmal gut eingesetzt, weil das halt irgendwie, es gibt immer nur so 3 oder 4 Namen intern in der Firma, die alles regeln und die müssen mal entlastet werden, weil das sind auch die 4 Denker, die wir haben, die wir benötigen, die Power, um neue Sachen anzuschieben. Und deswegen müssen wir uns erstmal selber entlasten und dürfen uns auch nicht so ernst nehmen, weil man macht sich da auch ein bisschen verrückt. Also man, ne, also muss ja nicht immer 100% geben, manchmal tun es auch 95, ne? Oder 90, um die gleiche Qualität zu halten.
Ja, absolut. Ja, aber ist ja immer was, bei euch ist ja immer was in the cooking, wie man so schön sagt. Ne? Ja, finde ich schon mega gut.
Es wird nie langweilig.
Nee, die haben auch ein super schönes Schiff, kann ich jetzt mal direkt mal Werbung machen, was sehr schwierig zu fahren ist. Und so ein älteres, so ein Plattschiff.
Das ist ein altes Rettungsschiff von einem Frachter.
Ah ja.
Von 1965.
Von 1965. Ist quasi ein Oldtimer, aber der optisch mega schön ist, wo man dann auch so eine Girlande, so Lampen dran machen kann und sowas und könnte theoretisch dann auch, ich habe es mal für eine Geburtstagsparty benutzt, man kann also dann im Hafen das Ding mieten und dann hat man auf der einen Seite seine Gäste da, hat da eine Toilette um die Ecke, man hat so Versorgung, Wasser, Strom, tralala und kann da auf dem Schiff sein und daneben theoretisch dann eins liegen haben, wenn Leute mal Bock haben rauszufahren, dann kann man da so eine Art Standort draus machen.
Genau.
Und die Idee ist mega geil und wenn man da so einen Abend hat, da reden alle Ewigkeiten von, weil das ist halt nicht der Standard.
Ja, da haben wir jetzt ja letztens hier von Disturbia, ne? Für den Wein haben wir auch die gleiche Session gemacht auf dem Boot. Paolo ist jetzt auch am Dienstag drauf, macht das. Also es geht schon die Runden ab nächstem Jahr, wollen wir es offiziell erst vermarkten, weil ich bin gerade dran, noch eine Ausnahmegenehmigung für den Medienhafen zu bekommen und will so eine historische Hafenrundfahrt jetzt machen mit dem Boot. Und aktuell kann nicht viel gefahren werden, weil wir so Flachwasser haben. Na, das heißt,
das ist gerade ein bisschen ein Thema. Ne? Ich habe gesehen beim Joggen, habe ich gedacht, so, oh, diese Buhnen, da ist normalerweise Wasser zwischen, wo man ankern kann, aber da ist gerade nur Steine sind da zu sehen.
Die wenigsten können gerade wirklich fahren und mit dem Booten, das hat einfach zu viel Tiefgang, mit dem kommen wir gerade nicht durch, deswegen ist da eher gerade Stehen angesagt. Und ja, allgemein nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall die Eventschiene noch ankurbeln, dass wir da so coole Ausfahrten machen können und auch irgendwie thematisch vielleicht mal irgendwie aufarbeiten. Aktuell sind wir noch in dieser Ausbildungsblase, sag ich mal so, gefangen. Aber wir haben ja die Kunden, die wir ausbilden, die wollen ja später genau sowas erleben. Und die müssten, ne, wir bauen diese Roadmap von den Kunden von 0 auf 100 halt aus, ne, dass wir wirklich sagen, wir machen nicht nur die Ausbildung bei uns, danach die Weiterbildung, wir machen euch fit, sondern auch den Bootsclub oder auch dein Geburtstag.
Community, also die, so, ne, dass man alles halt auch Leute findet, mit denen man zusammen das teilen kann und so. Ja. Das war mega
und
gut.
Und komplett so wollen wir das halt aufbauen und fast alle unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben bei uns den Schein gemacht und während des Scheins haben wir gesagt, oder die haben uns angesprochen, gefragt, oh, kann man eigentlich in eurem Team nur noch mitmachen? Oder wir haben die gefragt, wenn die besonders gut gefahren sind oder cool waren und zum Team gepasst haben, haben wir die angesprochen, gefragt, hey, kannst du dir vorstellen, die zu machen. Also es wächst immer auch nur aus internen Kreisen, machen ganz wenig Werbung fürs Team nach außen hin. Nur wenn es wirklich sein muss und wir wirklich jetzt Personalmangel haben, dann kommt auch mal so ein Post. Aber ansonsten achten wir da sehr drauf, dass wirklich das Team wirklich nett, also gibt es keine Altersgrenzen, da gibt es auch sonst überhaupt nichts, also man muss einfach nur nett und cool sein und einfach zur Marke passen und dann kann jeder da sich da verwirklichen und wie viel aus eigenen Kreisen machen. Eine Mitarbeiterin macht Grafikdesign, die hat unsere komplette App designt. Ne, der Matthias, Klamottenproduzent, unsere Teamkleidung gemacht. Hannes ist Komponist. Und macht Nachvertonung und sonst irgendwas für Filme. Der hat unseren Jingle für die Telefonanlage gemacht. Also wir ziehen alle möglichen Sachen aus eigenen Kreisen. Und das ist eben ganz cool. Das ist
also mega.
Dass On Water so die Signatur für alles irgendwie so ein bisschen macht. Und das ist schon ganz spannend. Also
ja, cool. Macht Spaß. Das ist auch ein guter Spirit bei euch, den man da so erleben darf. Ja. Also Leute, wenn ihr das hier hört und sagt so, habe ich noch auf meiner Bucketlist, so, ja, dann wird auf jeden Fall Onboarder verlinken wir hier die Homepage sowie auch den Insta-Channel und dann könnt ihr euch da mal melden. Und ich kann euch sagen, selbst ich habe das geschafft, ist machbar und macht auf jeden Fall mega Bock. Das ist das Allerwichtigste.
Ja.
Kohle hin oder her, macht aber Bock. So, und jetzt, klar, also von Marburg nach Düsseldorf, hatten wir ja gerade schon.
Genau.
Schöne Stadt, dies, das. Und dann hat es dich auch direkt bei uns reingespült, jetzt bei den Boys.
Auch durch On Water wieder, das war auch ganz
witzig.
Ja, das war, also ich habe das hier aufgebaut, habe es irgendwie zwei, drei Mal gepostet, wir haben irgendwie schöne Fotos und Videos gemacht hier vom Hafen. Dass jetzt auch Kurse angeboten werden, über On Water gedroppt. Und dann hat Patrick Fuchs, ne?
Der Patrick,
ja.
Moin Moin.
Der hat mich dann angeschrieben, meinte, ne, wir kennen uns irgendwie damals vom Wakeboard noch so ein bisschen, hat aber wirklich nie wirklich so jetzt engen Kontakt. Und der hat mir aber geschrieben, hier ist in Düsseldorf, der hat hier so eine coole Netzwerkgruppe, die würden direkt dich für einen Kurs anmelden. Dann habe ich dem ein bisschen, Prozente direkt gegeben dafür, für eine Gruppe. Ist so, klar, ist doch witzig, mache ich gerne. Und die Theorieunterricht liebe ich selber zu machen. Gerade Navi, das ist einfach so, oh, das ist wie, als wenn ich dir irgendwas erzählen soll. Das ist so, ich bin schlecht im Smalltalk, aber halt Navi ist einfach, da gehe ich auf. Da
ja, muss ich sagen, also ist das wirklich mega geil gemacht. Also,
da habe ich richtig top. Bock, einfach zu machen, weil das begeistert mich immer wieder, weil es logisch ist. Und das ist halt das was so toll, was wirklich Spaß macht. Und dann kamen wir zum Kurs. Ne, mit, wie gesagt, mit, ich glaube, die waren 12 Leute, glaube ich.
Ja, irgendwie sowas, ne? War der erste
Kurs. Der erste Kurs war cool und so habe ich die kennengelernt und haben die auch erzählt, ne, was die Beyond Boys sind und was sie machen wollen. Und da habe ich auch gesagt, okay, ich kam halt aus Marburg, also ne, ich kenne die einzigen Verbindungen, die ich sonst kannte, waren Studentenverbindungen. Also, wie gesagt, Marburg, alles, was du da machen willst, braucht Ewigkeiten, musst alles anschieben, das dauert so, ach, das ist so schwierig und du bist in Marburg auch so ein bisschen da, irgendwie andere tolle Unternehmer zu finden, ist auch ganz schwierig. Und deswegen war das ganz neu für mich. Und dann habe ich gesagt, ich überlege mir das. Hat dann mit Stefan mal Wakeboarden irgendwann und mit Claudio. Und dann hat er es nochmal angesprochen. Dann hat er mir es gezeigt, was es ist. Und ich dachte mir, okay, cool, allein die Jungs, die ich jetzt kennengelernt habe schon, nur durch den Kurs, nur, ich will ja hier hinziehen, bin ja neu dann in der Stadt. Und nur die ich jetzt bis jetzt kennengelernt habe, sind alle so coole und nette Leute. Ich so, allein, wie gesagt, geht ja gar nicht hier wirklich um, ich dachte, das ist wirklich so eine Netzwerkgeschichte, aber es geht ja gar nicht wirklich darum, dass man da irgendwelche Business-Geschichten macht. Das heißt ja auch nicht Business Boys, sondern Beyond Boys.
Genau.
Das, was dahinter steht. Und da habe ich gesagt, ja, ist cool. Also, wie gesagt, sagt mir alles zu, die Idee, die ihr habt und auch die Leute, die da mit drin sind. Und kam dann so in dieses Netzwerk rein und bin halt einfach unfassbar dankbar, weil ohne die wäre Düsseldorf niemals so toll, wie es jetzt ist. Und die Leute, die man da kennenlernt, alle unfassbar spannend und so motivierend. Also das ist der Hammer, immer hilfsbereit. Das ist einfach so ein
Haufen. Ja, aber bist du ja auch einer, ne? Also ich meine, du zahlst ja auch jetzt durch deine Art nicht darauf ein, dass du jetzt hier.
Ja.
Also bist ja auch proaktiv, immer am Start und so.
Ja, natürlich. Das ist ja das Mindeste, was ich zurückgeben kann.
Ja, aber
wie gesagt,
gut.
Das ist ja, also das, ich fühle mich so willkommen und alles, was hier passiert, bin ich so dankbar, dass ich, wie gesagt, alles und 100% einfach zurückgeben möchte, ohne irgendwie jetzt da irgendwie jetzt großartig da irgendwie immer sofort den sag ich mal so, ne, die Retour zu bekommen, sondern will einfach nur das und weiterhin unterstützen. Bin wirklich unfassbar froh, ein Teil davon sein zu dürfen und freue mich auf jeden Fall auf alle weiteren Events, die wir gemeinsam machen und ja, auch coole Sachen, die da so entstehen. Ne, wir haben ja auch so schon einiges in der Planung, jetzt auch schon parallel mit ein paar aus der Truppe, dass wieder was Neues entsteht.
Also es ist, naja, irgendwie, wenn sich Leute zusammenbrainen, dann passiert da meist irgendwie was. Also, ne?
Einfach nur ein Haufen von unfassbar tollen, liebenswerten Menschen, die einfach nur inspirierend sind und auch wirklich, auch teilweise wirklich sehr große Namen, sag ich mal so, in der Geschäftswelt sind.
Ja, von klein bis groß, ne? Man ist dabei. Also Hidden Champions, die keiner auf dem Schirm hat, bis hin zu Leuten, die
mal gegoogelt werden. Ne? Ja, ganz toll. Man fühlt sich da ganz oft so ne, also als kleiner, so als so kleiner sitzt daneben, so, aber das ist immer so trotzdem irgendwie ganz, ganz toll, wenn man. Das ist
ja trotzdem Augenhöhe irgendwo,
ja, oder? Ja, wie gesagt, darum geht es mir auch nie. Also mir geht es wirklich nur darum, dass ich einfach ein schönes Leben habe, dass es einfach sagt, dass ich jeden Tag einfach Spaß an dem habe, was ich mache. Und auch mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe, geht es nicht darum, dass ich mich irgendwo durchquäle und nur mit Leuten Freundschaften pflege, weil ich weiß, der bringt mir was. Darum geht es bei mir nicht. Da will ich auch nie werden. Sondern ich will immer das machen, dass man authentisch bleibt, dass man Spaß hat und dass die Leute einen natürlich auch so mögen, wie man ist und nicht, dass man sich verstellt und sagt, man ist jemand anderes.
Naja, das ist wichtig, aber denn das bist du sowieso als Typ jetzt nicht so, also.
Nicht ganz so anfällig.
Nee, stimmt. Also das heißt gut. Ich würde schon sagen, dass das sehr gut passt. Und ich habe gesehen, wann waren die Jungs denn da auf dem Wasser gestern? Waren die im Ruhrgebiet da irgendwie unterwegs?
Genau.
Unser Tribe da?
Ja.
Ist
auch ein Boot,
ja. Ah, ist auch nicht so weit weg, ne? Macht der theoretisch auch
Sinn.
Ist
auch nicht weit weg. Ne? Ist ein anderer Fluss.
Ne? Ja, ist ein anderer Fluss, andere Zielgruppe.
Aber ist cool, ja. Ich muss auf jeden Fall, ich habe mich geärgert, gestern konnte ich nicht.
Ich habe erst so, ja okay, die treffen sich da und dann habe ich das gesehen jetzt so in ein paar Stories da, bei den Jungs, dass die da Grillen schön über den über die Ruhr gefahren. Ja, ja. Ich gedacht so, fuck, du hast das verpasst.
Ja, ich dachte am Anfang erst, es ist auch ne, von dem Tribe Ruhr intern gewesen. Nee, ja. Und deswegen habe ich mir das nicht freigehalten. Und dann später war es ja dann so, dass es natürlich, klar, der ganze Tribe natürlich eingeladen ist und dann war ich aber schon verplant, habe mich dann ein bisschen geärgert, wo ich dann auch die tollen Videos und Bilder gesehen habe.
Ah, ja, das hab ich Gleiches habe ich. Ich bin gestern am Fahrrad unterwegs gewesen und habe gesagt, so, okay, ja, alles gut, mal wieder Sport machen und dann guckst du so, kommst du nach Hause, siehst die Storys und denkst so.
Da bin ich auch richtig geärgert. Aber da kommen ja so viele spannende Sachen auch nächstes Jahr, wie gesagt, das wird, wenn wir im Hafen, denke ich mal, auch ein paar coole, größere Sachen machen und das wird auf jeden Fall, holen wir alles nach.
Also da bleibt Info auf jeden Fall da. Wie gesagt, es wird alles verlinkt, da kann man sich dann auch anmelden und mehr erfahren.
Definitiv.
Was ist so kurz und knapp und auf die Nase sind wir jetzt hier irgendwie am Start heute. Hast du noch so zwei, drei Tipps? Mache ich immer ganz gerne, einfach zu wissen, so was must read oder was ist so irgendwie dein Lieblingslokal in Düsseldorf? Ich meine, jetzt bist du viel im Medienhafen, du wohnst aber eigentlich auf der anderen Seite, also in Goldsheim eigentlich, bei mir da hinten im Viertel.
Genau.
Was ist ein Lieblingsrestaurant, wo gehst du hin? Was ist so an Düsseldorf für dich wichtig?
Oh, Düsseldorf gefällt mir einfach erstmal die ganze Stadt. Mit dem Fahrrad allein bis im Medienhafen zu fahren, nur am Rhein, wunderschön, dann die ganzen Stadtstrände, wo man abends hingehen kann oder hier Three Little Birds, wo man da einfach sitzt.
Auch super, ja.
Einfach dieses Spontan und mir gefällt einfach jetzt, guter Beispiel, letztes Mal waren wir jetzt hier so, ne, Padel-Tennis spielen, danach von einem von den B-Boys zum Geburtstag noch eingeladen am Karlsplatz, dann sitzen dann noch fünf andere, ne? Das heißt so samstags Karlsplatz oder allgemein Karlsplatz ist immer so ein kleines Herz, was da irgendwie ist, wo immer Sachen...
Das sind aber für viele, ne?
Ja, also Sachen entspringen. Mark auch erzählt. Habe ich auch sofort gesagt, ja, kann ich sofort agreeen, das ist genau das. Ich kenne mich hier wirklich noch nicht gut aus, also ich gehe unfassbar gerne, obwohl ich erst dreimal da war, Münstermann-Kontor.
Ah ja, super, gut.
Ganz
super
toll. Küche. Oder wie gesagt, am Karlsplatz, ganz witzig, zu Fladi, der macht auch gerne von uns das Catering immer für die Boote. Oh, unfassbar lecker, so ein Fladi, einfach zwischendrin mittags mal auf die Hand. Boah, Waldklasse, ist genau meins. Ja, Marburg, cool. So eine kleine Dönerstadt, ne? Da gibt es halt irgendwie nur Döner überall. Weil die Studis natürlich nichts anderes essen gefühlt.
Ja, ja.
Und deswegen, es ändert so ein bisschen, ist aber ein viel leckerer Döner. Dieses vom Fladi, dieses im Fladenbrot, Waldklasse. Ansonsten, wie gesagt, wirklich mittlerweile sehr gerne, auch Mittagstisch Paradise Now.
Ja, gut, ist ja hier für dich um die Ecke. Ne?
Genau, das
ist
und
ja,
ansonsten so Green Karma, irgendwelche Bowls mal, das ist immer super. Und abends definitiv, wo wir jetzt wirklich, glaube im letzten Monat 5-6 Mal waren, die Kurve.
Ah ja, stimmt, bei mir um die Ecke, mega Küche.
Oh, Wahnsinn, also gestern Abend
erst wieder. Levante Küche, ne? Ist halt so israelisch mit so Spießen und Trala und Kleinigkeiten.
Gestern Abend erst wieder da gewesen,
echt?
Und mir da Metze bis zum Umfallen reingeschoben. Nee, das ist super, also das sind wirklich so meine Tipps und das ist halt eben auch so ein Düsseldorf oder auch Beyond Boys Ding, wie gesagt, ne, da mit den Jungs spontan dieses neue Tennis-Padel da ausprobiert. Danach
bin ich demnächst auch bei. Ja, das ist direkt eine große Runde, habe ich gesehen. Ja, ne?
Super, die ganze Halle immer gemietet.
Ja, ganze Halle gemietet. Ja.
Und dann danach zum Karlsplatz, zum Geburtstag vom Timo und da waren ein paar andere und sagen, ja, wir gehen noch weiter ins Paradise, dann sind wir weiter ins Paradise gegangen, da waren dann nochmal irgendwie 4 andere Gruppen gefühlt und dann waren da am Ende irgendwie 30 Leute von uns da vertreten.
Krass.
Und dann danach noch in Sir Walter gegangen. Also
naja, so wie wirklich, das halt so ist.
Genau, und das ist halt das Schöne hier. Es gibt wirklich so Hotspots, ne, manchmal, wo Leute sich sind.
Ja, die Wahrscheinlichkeit, dann einen zu treffen, ist
ja
relativ groß.
Genau, ja. Ja, und ansonsten haben wir so ein Fable auch für napolitanische Pizza, dass wir wirklich auch in meinem Geburtstag jetzt 3 Jahre im Stück immer nach Paris gefahren sind und haben 3 Tage italienisch gegessen.
Echt?
Ja.
Weil ist Paris da so bekannt für?
Nee, aber es gibt eine Gruppe, Big Mama Group heißen die haben jetzt seit diesem Jahr auch in Deutschland, Big Squadra heißen die hier in Deutschland, haben jetzt das Crocodillo in Berlin. Und, boah, ich weiß gar nicht, wie es in München heißt, haben die schon 2 Deutsche.
Ah, warte mal, das ist das neue Opening München gerade, oder?
Genau, und das ist der, also Wahnsinn. Und die sind so unfassbar, also das ist wirklich, wir waren in London, also wir sind nach England sind die vertreten, in Frankreich, in Spanien und jetzt in Deutschland, Gott sei Dank. Und wir waren fast in jedem Restaurant von denen schon, reisen denen so hinterher.
Okay.
Napolitanische Pizza, beste Vongole, ne? Auf jeden Fall Spaghetti Vongole, was die machen. Und dann auch so Trüffelpasta und Co. Also es ist so ein Tipp, wenn ihr irgendwo mal in London, in Paris, in Lille, in Madrid, in Berlin oder München seid, definitiv müsst ihr zur Big Mama Group, zu einer der Läden von denen. Unfassbar cooles Interieur. Weltklasse Kellner und das Essen ist grandios und die Cocktails auch. Also es ist wirklich immer so ein Hidden Club irgendwo drin, so eine Hidden Bar, gehst dann unten zur Toilette, hast 5 Toilettenräume. Der eine Toilettenraum ist der Eingang zum Club oder zur Bar. Manchmal musst du durch eine Kühlkammer durchgehen, wo die ganzen Dry-Age-Steaks da hängen. Und hinten steht No Entry an so einer richtigen silbernen Tür. Aber der Club hat ganz normal diese kleinen No-Entry-Schilder.
So ist der Name. Der Club heißt No Entry.
Wie gesagt. Nur so Dinge. Also unfassbar cool zu Ende gedacht. Das ist auf jeden Fall so ein Tipp, wo man hingehen kann, was so italienisch ist. Und das ist halt hier in Düsseldorf. Ja, kannst du so, also Pizza, was ganz lecker ist natürlich, ne? Saita Piazza, da drüben sitzt man ganz nett. Aber du kriegst das Erlebnis, kriegst du hier in Düsseldorf leider, was napolitanische Pizzen angeht, ne, nicht so gut. Wir sind dran jetzt auch mit Marc und so. Ich habe so einen kleinen Pizzaofen, so mit Feuer machen kannst.
Ach so, selber. Hast du die, wie heißt der?
Uni.
Ja, genau, oder so, ne?
Also ja, genau,
den hatte ich. Eine ganze Zeit lang war meine Timeline voll, weil alle Köche irgendwie dieses Ding, was ja nicht so mega teuer ist, sich da geholt haben, weil wir dann halt selber durch hohe Temperatur da so die Pizza eigentlich relativ gut rauskriegt, ne?
Sag mal, bis zu 470 Grad oder so haben wir da immer, und dann ist das Ding in 60 Sekunden ist die Pizza fertig.
Ja, krass. Ja,
Teig ja selber Prinzip, machen und so. Letztes Mal Sauerteigpizza gemacht, selber so einen Sauerteigansatz gemacht und haben dann dabei Marc und Julia oben Pizza gemacht. Nee, das ist so, also italienische Küche kann ich mich für begeistern, aber auch israelische natürlich. Sushi, unfassbar. Also ich bin wirklich, wie bei dem, was ich an Musik höre, wirklich alles, was gut ist.
So, ja, dann gibt es kein Genre, sondern es ist wie bei Ben Gunnar auch.
Einfach
gibt's
komplett
mal
durch.
Mal da, voll, ist scheißegal.
Also einfach querbeet ein durch alles. Ne? Also jetzt keine Schlager und so Ballermann-Hits, alle Jungs hier immer mit ihrem Laila-Song.
Kannst du mir mal kurz sagen, warum wir dieses Schiff jetzt hier in Düsseldorf haben? Wer hat das zu verantworten? Wer muss dafür gehängt werden? Das ist meine Frage. Ey, dieses Ding ist riesig. Das ist der ganze Rhein ist verschandelt mit diesem Schiff und das stehen nur Leute an zu Ballermann-Hits auf diesem Partyschiff. Ja. Ey, ich hasse denjenigen, der das entschieden hat.
Ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen.
Horror.
Ja.
Also Köln-Düsseldorfer heißen die.
Ja.
Und die haben da wirklich so einen riesen Humpen dahingestellt. 3-4 Etagen hoch, was weiß ich. Mhm. Ganze, also die Promenade wird überragt, ist quasi wie ein Kreuzfahrtschiff auf dem Rhein.
Da beschallt mit der
und dann ist nur Ballermann-Hits da drauf und so. Ey, I hate them.
Ja, ist auch überhaupt nicht meins. Auch nicht im Zusammensein. Ich war einmal im Megapark, da haben wir so einen SKS, so einen großen Yachtenschein gemacht.
Ja.
Mit den Booten rübergefahren, mit denen alle die Teilnehmer waren. Dann in diesen, ich bin da, glaube ich, nach einer Stunde wieder gegangen. Es ist nicht meine Welt. Also alle konnten da Spaß haben, aber das ist einfach, dann sage ich, nee, dann sitze ich lieber mit einer Pizza zu Hause irgendwie im Hotelzimmer und gucke irgendeine Serie.
Ja, jedem das eine.
Ne? Ja, ist dann wirklich so. Da bin ich raus und egal wie, wer mitfeiert und so. Also Kirmes und Co., das ist einfach nicht meins. Kann ich einfach nicht. Und ja, deswegen ist das so für mich ein bisschen raus. So. Aber wie gesagt, Essen, Musik, alles irgendwie, was mir schmeckt und was mir gut tut, da gibt es kein genaues Genre, was ich jetzt da irgendwie ausarbeiten kann.
Sehr gut, so soll es sein. Urlaubsort bräuchte ich nicht zu fragen, das ist wahrscheinlich Mallorca, oder? Da bist du ja eh oft.
Ja, war ich nie. Und dann durch Lisa war ich einmal da und habe gesagt, boah, weil ich genau dieses Ballermann und diesen ganzen Quatsch einfach überhaupt nicht mag. Aber es
hat ja andere Facetten.
Ja, das siehst du ja da gar nicht. Und einmal ein Ballermann in meinem Leben und jetzt komplett Mallorca für uns entdeckt. So direkt habe ich mich verliebt, dass wir, ich glaube, jetzt schon, was weiß ich, keine Ahnung, bestimmt jetzt zusammen schon 14 Monate da waren, so alles zusammenrechnet, jeden Urlaub und Zeiten, dass wir auch wirklich letztes Jahr uns so einen kleinen Traum erfüllt haben und uns da ein Haus gekauft haben und jetzt quasi immer dort überwintern. Jetzt, Mittwoch bin ich wieder da, Mittwoch geht's wieder hin.
Ach geil.
Und das heißt, das ist auf jeden Fall so zweite Heimat und soll eigentlich jedes Jahr weiter, länger ausgebaut werden, der Aufenthalt. Dass man dann
irgendwann noch den
vielleicht irgendwann noch mal,
muss einen Tribe aufmachen, hilft nichts.
Ne? Ja, dann definitiv, habe ich schon gesagt. Ja. Da kannst du super irgendwie Golf spielen. Ein paar gibt es ja auch mal. Die Jungs sind immer, wenn du im Winter da bist, ne, waren auch, da war ja Stefan da, dann war Marc da. Viele Freunde so kommen immer dahin, genau. Und das ist ja, wie gesagt, 2,5 Stunden Flug. Das ist von Düsseldorf ja so entspannt, weil du wohnst, der Flug halt ist ja in der Stadt.
Das ist ganz selten. Anders als München, ne? Muss immer rausgurken.
Ja, oder Marburg, sind wir eine Stunde bis nach Frankfurt gefahren, da hast du immer doppelt überlegt, boah, machen wir jetzt nur einen Kurztrip? Macht keinen Sinn.
Ja.
Das ist schon da auf jeden Fall viel besser gewesen.
Sehr schön.
Ja.
Irgendwelche Tipps noch? Must-Reads, Buch,
Habits,
irgendwas, was man machen muss?
Ja.
Außer sich bei dir anzumelden für einen Bootsführerschein.
Ja, aber erstmal Bootfahren kommen. Einfach mal anschreiben, einfach mal zum Bootfahren. Vielleicht ist es ja gar nichts für einen, dann brauchst du einen Schein noch nicht machen.
Ja, stimmt, genau.
Erst aber mal einfach mal ein bisschen Bootfahren oder mitfahren, das ist auf jeden Fall cool. Also ich versuche da jeden mal zu begeistern fürs Bootfahren. Und ansonsten, ja, lesen tue ich eigentlich nicht viel, weil ich den ganzen Tag so viele E-Mails lese und halt nur so ganz normal ein bisschen Wirtschaft, ein bisschen Nachrichten. Was ich auf jeden Fall unbedingt mal lesen möchte, weil ich ja in diese ganze Thematik gehe und auch natürlich die ganzen Boote-Magazine und sowas lese, was jetzt so eher so Fachliteratur dann für die Nautik ist. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist von Boris Herrmann, vielleicht ob du den kennst, der, ja, dieser Weltenumsegler, der jetzt da die, hat er diesen Cup jetzt da quasi fast gewonnen, ne, war relativ weit vorne, hat es doch dann kollidiert mit so einem fischenden Trawler und das war wahrscheinlich einer, der so Schwarzfischen war, ne, der hat irgendwie, hat dann sein Radar alles ausgemacht, weil echt? Normal hast du Signale, sag ich mal, das ist so Kollisionsverhütung, dass wenn irgendjemand auf Kurs ist, weil die müssen ja, die segeln ja durch, die schlafen ja, während das Boot fährt.
Ja, ja, schon klar.
Und der hat das halt alles ausgemacht und dann hat das halt nicht erkannt, dass da ein Schiff ist und ist halt da auf letzter Etappe, ist er nach, die sind, glaube ich, 80 Tage ist unterwegs gewesen und auf letzter Etappe ist er dann halt eben in diesen Kahn da reingeknallt und hat es dann nicht mehr geschafft, da zu gewinnen. Und hat dann aber über diese 80 Tage, wie er auf dem Boot war, hat er dann halt ein Buch geschrieben mit irgendwie allem auch, wie er gefahren ist. Und das stelle ich mir ganz, ganz spannend vor. Also nicht meins, auch Atlantiküberquerung, so Sachen brauche ich nicht. Ich brauche nicht dieses alleine auf dem Boot sein. Also dafür bin ich zu gesellig, dass ich irgendwie alleine sowas machen würde. Aber ich glaube, ich finde es ganz spannend, was das mit einem auch macht und wie er das halt da schreibt, wie man 80 Tage, sag ich mal so, unterwegs ist alleine und da wirklich auch vom Essen, Trinken, Schlafen, wie auch immer, da 80 Tage wirklich da um die Welt ballert mit dem Boot in so einem Rennen. Das ist schon, glaube ich, ganz spannend. Und das heißt, ich glaube, alleine zwischen Himmel und Meer heißt das Buch.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall schon auf meiner Liste, dass ich das irgendwann mal lesen will, wenn ich mal die Zeit habe. Werde ich auf jeden Fall machen.
Kannst du mit nach Mallorca nehmen jetzt im Winter?
Genau. Ja, das ist ja meistens immer, da arbeite ich ja dann die ganzen Konzepte wieder aus wie den anderen Sachen. Also ja, die Ruhe zu haben, weil ich lese irgendwas. Ich lese dann, keine Ahnung, auch nur 26 Wörter oder so und dann ist ein Schlüsselwort dabei, boah, das ist cool, und dann kann man das dann, und dann direkt sagen, so ratter, ja, geht geil, der Kopf wieder los und will wieder irgendwas damit wieder machen, und das ist immer gefährlich, aber das ist auf jeden Fall was drinsteht, weil das interessiert mich jetzt schon so. Also ich bin
ja, ist auf jeden Fall spannend, weil das ist ja auch gefährlich, ne?
Ja, also ich würde es nicht machen.
Ich würde es auch nicht machen.
Also ich würde es definitiv, dafür viel zu viel Respekt vor dem Meer. Ey, das Meer ist also außerhalb der Küste, wo du den Boden nicht mehr siehst, dann ist es schon, wenn windig ist, das ist schon, wir sind mal wirklich bei Starkwind gesegelt. Das macht keinen Spaß.
Nee.
Also das ist schon wirklich beängstigend.
Da sitzen da alle, gucken zum Horizont und halten so irgendwie das Essen in sich und so.
Das ist was so eine Kraft da einfach ist. Nee, und deswegen finde ich spannend, wenn das andere für mich machen.
Ja, ist gut. Dann kann man es hinterher.
Und ich lese es mir durch und denke mir so, dann ist es ja so, als wärst du dabei gewesen.
Ja, genau.
Mir reicht das ja nur, wie was er gemacht hat. Ich würde es ja selber niemals machen.
Ja, okay.
Aber egal, wo man ist, irgendwie im Urlaub, auch jetzt wieder Mallorca, natürlich wieder Boot fahren. Das ist natürlich was anderes hier auf dem Rhein, wenn ihr da irgendwo schön
ja, kann, kannst.
Carla Sanau, mit dem Stand-Up-Paddle rüber, schön am Mittagessen gehen.
Und dann schön da irgendwie zu liegen auf Anker und dann unter dir das ganz türkisblaue Wasser, wo man ein bisschen schnorcheln kann, ist anders als hier am Rhein. Aber ey, komm, wir haben das, was wir haben.
Und ich wollte gerade sagen, also wie gesagt, es gibt ja jedes Jahr auch immer was Neues und keine Ahnung, das ist jetzt, das letzte Jahr ging es unfassbar schnell rum. Die letzten zwei Jahre auch durch die Pandemie, was war, also das war ja, kannst ja wegschnipsen die Zeit.
Ja, voll. Fehlen immer zwei Jahre in der Erzählung, ne? Also geht mir so. Ich sage dann immer, ja, war ich ja da und dann muss ich überlegen, ah nee, war 19, also zwei Jahre, ja, genau.
Deswegen, ich denke mal, in den nächsten Jahren, also bis 2025 wird bestimmt vieles passieren, viele coole, kommt spannende Sachen. Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Aber erstmal bin ich sehr froh, hier in Düsseldorf zu sein, bin auf jeden Fall angekommen. Das ist definitiv meine Stadt. Also es gibt, glaube ich, nichts, also außer Mallorca jetzt, ne? Wo ich sonst noch hin will und genieße wirklich jeden Tag, den ich hier bin und finde alles hier einfach toll. Also wie gesagt, wirklich so willkommen hier irgendwie. Das ist schon ganz, ganz großartig, dass die B-Boys und auch, die man da kennenlernen, da Freundschaften entstehen. Das ist einfach ganz großartig. Also
Junge, mehr kann ich dazu schon nicht mehr sagen.
Nee, das ist echt ein Traum.
Lass mal so stehen.
Lass mal so stehen.
Moritz, ich danke dir vielmals für den Content und den Rest packe ich in die Shownotes und dann
Ja, weiter geht's. Ja, danke dir. Danke für die Einladung. Hat mich gefreut. Ahoi und bis bald.
Alles klar. Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.